Geschichte und Technik digitaler Medien. Zweite Vorlesung, Personal Computing. Gehalten am 28. April 2010 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Ich begrüße Sie zur zweiten Vorlesung, Geschichte und Technik digitaler Medien. Heute geht es wieder von vorn los, aber in eine andere Richtung. Also ich bin ja letztes Mal so weit, wie ich es geschafft habe, in diese Mainframe-Ecke gegangen. Also genau auf die Frage, wie Großrechner sich entwickelt haben. Da gibt es halt einen Zweig. Ich habe ja bei der IBM 360 dann aufgehört. Bis heute ist das ein Markt, dass man also Großrechner in den Keller verbirgt. Heute geht es um Personal Computing, also die Frage, wie Computer dann letztlich auf die Schreibtische kommen oder, also so weit werden wir bestimmt nicht kommen, aber dann auch in die Hosentaschen in Form von Computern, mit denen man auch telefonieren kann. Das fängt an, wie schon bei den Großrechnern, ein wichtiger Punkt, das hatte ich letztes Mal ja auch erwähnt, beim Whirlwind, also diesem Analogrechner, der eigentlich als Flugsimulator gebaut wurde, um US-Piloten zu trainieren, wo aber das Militär eigentlich gar nicht das große Interesse an diesem Analogrechner hatte, der sich dann später entwickelt hat zu dem ersten Rechnernetz, also der auch insbesondere IBM hat, diesen Rechner dann die Architektur genommen, weiterentwickelt und in Serie produziert oder in doch größerer Stückzahl für damalige Zeiten und ist in das Computergeschäft eingestiegen und so richtig groß geworden. Aber aus dem Whirlwind gibt es noch eine ganze Menge anderer Ableitungen oder Anwendungen. Hier sieht man mal ein anderes Bild. Das Projekt selber ist ja so in den 50er, also Ende der 40er Jahre geht es los und Anfang der 50er ist es dann fertiggestellt von Forrester. So, und Forrester selber gibt dann das Projekt ab, eben an IBM, weil er nicht in der Lage ist, also mehrere Dutzend von diesen Maschinen zu bauen. Aber die Architektur selber beschäftigt weiter, also gerade am MIT. Und jetzt sind wir ja in der Zeit, wo der Transistor reinkommt, also wo der Transistor von Shockley und Bardeen entwickelt, auch marktreif wird. Und man guckt einfach, dass man die Röhren der alten Rechner ersetzt durch Transistoren. Und einer dieser ersten Transistorrechner ist der Transistorized Experimental Computer Zero. Eigentlich ein Prototyp, der beweisen soll, dass das mit den Transistoren funktioniert. Man nimmt einfach die Whirlwind-Architektur, also den Aufbau, und ersetzt jede Röhre durch einen Transistor. So kann man sich das vorstellen. Da gibt es natürlich noch entsprechende Anpassungen. Hat dann aber einen deutlich kleineren Computer. Und da der Whirlwind ursprünglich auch als Flugsimulator gedacht war, also als Echtzeitsystem, hat man jetzt einen Transistorcomputer, der Echtzeiteingaben verarbeiten kann. Das ist jetzt erstmal also nice to have und man denkt auch nicht so richtig, also wie kann man jetzt damit umgehen, sondern man stellt ihn erstmal hin. Und im Gegensatz zu vielen anderen Computern in dieser Zeit, die ja immer so nach Lochkarten funktionieren, also sie drucken ihre Lochkarten, geben sie abends ab und kriegen am nächsten Tag die Ergebnisse, hat man hier die Möglichkeit, eben direkt was einzutippen oder über Lochstreifen direkt einzugeben, einzulesen und ausführen zu lassen. Und das führt dann zu einer Community von Studenten, die so um diesen, stellen Sie sich vor, das wäre in diesem Raum hier der TX0 und eigentlich ist der den ganzen Tag irgendwie ausgebucht. Immer muss man Timeslots buchen, Tag und Nacht kann man was machen, um mit diesem Rechner zu arbeiten. Aber gerade so, sagen wir mal, freitags zwischen 2 und 3 Uhr morgens fällt dann schon mal was aus, weil jemand nicht kommt. Und das haben die dann genutzt und sind dann in diesen Raum gegangen. Also die haben da mehr so kampiert vor dem Raum oder drumherum oder war halt immer einer in der Gegend. Und immer wenn da halt mal die Möglichkeit war, an diesen Rechner zu kommen, haben die das dann auch genutzt und haben sich natürlich vorher auch vorbereitet. Also man konnte damals am Schreibtisch programmieren. Also man musste sich das halt konzeptionell alles sehr gut überlegen und es dann einfach ausprobieren. Und es entsteht so eine Szene von jungen Männern, ausschließlich junge Männer, die den Computer als kreatives Werkzeug begreifen. Also da geht es gar nicht darum, dass sie damit irgendwelche Berechnungen durchführen wollen, die sinnvoll sind für ihre Arbeit, sondern denen geht es darum, dass sie, sagen wir mal, die größte Integerzahl ausrechnen, die nur eine gerade Anzahl von Bits hat. Oder die gucken wollen, wie man mit diesem Gerät Musik machen kann, indem man den Drucker so hin und her fahren lässt, dass halt ein Rhythmus entsteht. Also solche Sachen machen die und reizen dieses Gerät auch bis zum Ende aus. Also waren meistens deutlich besser dann als die hauptamtlich angestellten Programmierer, weil sie ja ihre gesamte Zeit damit verbracht haben, sich solche Algorithmen zu überlegen. Es entsteht so eine Szene am MIT, eigentlich aus, also es gab einerseits diesen Tech Model Railroad Club, das war so eine, also das war wirklich, die hatten so eine große Eisenbahn, eine Modelleisenbahn geschenkt bekommen und die wurde halt von den Studenten gepflegt und da gab es halt so die Bedingungen, man musste so und so viele Stunden mit diesem Optimierung der Leitungen verbringen und dann kriegt man den Schlüssel zum Raum. Und genau aus dieser Szene, diejenigen, die halt die besten Streckenpläne aufgestellt haben und die Leitungssysteme optimieren, die waren ja genauso Technophile, die wanderten dann zunehmend ab und um den erst, also erst den TX0, den TIXO, wie er heißt, und dann später halt um die Folgecomputer. Und da entsteht dann diese Szene der Hacker. Hacker im ganz positiven Sinne. Heute ist der Begriff ja doch ziemlich in Verruf geraten. Hacker ist jemand, der Technik kreativ nutzt und vielleicht auch gegen die ursprüngliche Intention derjenigen, die, also dass man mit einem Drucker Musik machen kann, hat eigentlich niemand so richtig gedacht, aber es ist halt eine Anwendung, die man machen kann. Und zu schauen, was kann man jetzt, also wie viel stimmig kann ich jetzt komponieren? Oder also zu sehen, wie weit kann ich eigentlich damit gehen oder stelle einen zweiten Drucker daneben und das geht dann immer so weiter. Das ist so eine Eigenschaft der Hacker, die nicht nur für Computertechnik ist. Das kann auch, also ein Hack war schon bei diesem Tech Model Railroad Club, gab es auch schon Hacker, also die halt es geschafft haben, besonders mit besonders wenig Leitungen eine besonders gute Streckenumsetzung zu realisieren. Peter Deutsch ist da jetzt, also ich habe den jetzt mal nach oben gesetzt, das ist so ein 16-Jähriger, der da auch in der Szene rumhängt, der eigentlich gar nicht Student ist, weil er noch zu jung ist, aber der in diese Community reinkommt, weil er davon hört. Und auffällt durch besonders clevere Programmiertricks und dann auch von seinen älteren Mithackern akzeptiert wird. Das ist so ein typisches Kriterium, auch in dieser Szene. Da geht es dann nicht um, wie alt ist er, hat er einen Abschluss, ist er irgendwo eingeschrieben oder hat er Geld oder hat er einen Computer zu Hause, hat ja eh niemand. Also um solche Statussymbole geht es gar nicht, sondern es zählt einzig und allein die Kompetenz im Umgang mit dieser Technik. Ansonsten Richard Greenblatt und Bill Gosper, hier sieht man es immer, wenn Hacker älter werden, also wenn sie da Vorträge halten, die sind dann irgendwie natürlich im Business auch geblieben. Peter Deutsch auch, hat so eine Firma dann gegründet. So, und das ist, und die formulieren, also die formulieren es nicht wirklich, aber Stephen Levy hat dann in den 80er Jahren ein Buch geschrieben über Hackers, also die Heroes of the Computer Revolution. Es gibt dann auch irgendwie 10 Jahre oder 20 Jahre später ein Buch, das heißt Hackers, Dark Side Criminals in the Cyberspace. Das ist also so ein bisschen diese Umdeutung. Hacker sind heute die, die widerrechtlich in andere Computersysteme eindringen. Die Hacker haben das nicht gemacht, das war auch nicht ihr Bestreben. Sie hätten es auch nicht machen können, weil es ja gar keine Vernetzung gab. Und man kam natürlich nicht an den Wächtern des Rechenzentrums vorbei, aber es ging auch nicht darum, irgendwo reinzukommen, oder irgendwas, sagen wir mal, Daten zu stehlen oder Kreditkarten, Informationen zu rauben, sondern denen ging es darum, mit Technik umzugehen. So, und die formulieren, beziehungsweise sie leben diese Hacker-Ethik, die dann Levy aufschreibt, ohne dass sie wirklich als Kodex formuliert ist. Access to computers should be unlimited in total. Also jeder sollte jederzeit einen Computer können. Dass diese Ressourcen nicht so von einigen Zentren verwaltet werden, gerade das Rechenzentrum, sondern jeder sollte die Möglichkeit haben, an Computer zu kommen. Und eben unlimited, also nicht, dass man dann nur Programme schreiben, sondern jeder sollte, auch wenn er es darf, irgendwie den Computer öffnen und reingucken und reinschrauben können. Always yield to the hands-on imperative, also nicht drüber reden, sondern machen. Das ist auch sowas, dass man nicht so theoretisiert, was man alles machen könnte, sondern indem man es einfach erstmal ausprobiert. Und auch nicht fragen, ist es eigentlich möglich, wenn ich das dividiere, gibt es dann einen Fehler, sondern einfach mal dividieren lassen und gucken, ob es einen Fehler gibt. Das wäre diese Hands-on-Imperative. All information should be free. Das ist ein interessanter Satz, weil der heute natürlich wieder eine ganz andere Bedeutung hat. Denen ging es um Informationen über Computer oder über Technik oder über das Funktionieren von Systemen. Should be free und eben nicht in Schränken stehen, wo sie dann auch keiner benutzt, aber so ein Herrschaftswissen aufbauen, was nur wenige haben, damit, sagen wir mal, die anderen, selbst wenn sie Zugang zu dem Rechner haben, damit aber nicht umgehen. Das kann man sehr einfach übertragen, natürlich auch auf politische Systeme, dieses ganze Informationsfreiheitsgesetz, da geht es darum, und zwar free as in free speech, not as in free beer, wird dann immer betont. Also es geht nicht darum, dass alle Informationen kostenlos verfügbar sein müssen. Natürlich kosten Informationen, also zumindest den Datenträger, das kostet es, aber sie sollten zugänglich sein mit den Ressourcen, die man halt aufbringt. Das ist diese All Information Should Be Free. Das hat heute so diesen Beigeschmack, Kino, Filme sind auch Informationen, die sollen auch alle frei sein. Also darum geht es in der Zeit sowieso nicht, aber so sollte man diesen Satz auch nicht lesen. Mistrust Authority, Promote Decentralization. Naja, Authority waren wiederum die Priester des Rechenzentrums. So ein Rechenzentrum war ja sehr sakral organisiert, also mit so einem zentralen Raum, also dem Rechner in der Mitte und dann so einem Ring von Priestern drumherum, die das gut abgeschirmt haben und nur wenige durften mit dem Rechner auch kommunizieren. Und das alles war eben hochzentralisiert. Das haben Sie heute noch dieses Gefühl, wenn Sie in ein Rechenzentrum gehen. Da gibt es ja so mehrere Zugangsringe. So, erst die Benutzerberatung, dahinter gibt es dann geschlossene Türen, hinter die Sie wahrscheinlich nie kommen, wo dann halt Sie sozusagen in den ersten Kreis der Zentralrechner kommen. Das ist so ein typisches Zentralisierungsgefühl. Und naja, da geht es halt Promote Decentralization und Dezentralisierung. Das wird alles wenige Jahrzehnte später wieder hochaktuell werden. Also das ist eine der Entwicklungen und im Prinzip der Niedergang der Rechenzentren geht Hand in Hand mit dem Aufbau dezentraler Informations, also jetzt eben nicht Rechenzentren, sondern so Pools oder jeder Fachbereich kann sich inzwischen einen Server leisten, hinstellen und hat meistens auch die Kompetenz, den dann auch zu pflegen. Und natürlich mit so einer Dezentralisierung wird dann die Macht der Zentren gebrochen. Und jetzt Hackers should be judged by their hacking. Eben nicht bei dem Alter oder bogus criteria as race, gender, sex etc. Und das ist einfach nur, dass die Werke für sich sprechen, also eine reine Meritokratie. Es kommt nur der hoch, der, sagen wir mal, viele Fragen beantworten kann und wenig Fragen stellen muss. Diesen Geist gibt es noch in Fächern wie Mathematik und Informatik und in Ingenieursfächern, wo man ganz klar feststellen kann, was jemand kann oder nicht. In anderen Fächern ist eben so, naja, Sie haben noch keinen Abschluss, also müssen wir noch nicht miteinander reden. Oder Ihre Arbeiten, die Sie schreiben, sind sowieso nur Seminararbeiten und das ist auf keinen Fall, sollte man das veröffentlichen. Das gibt es in den Geisteswissenschaften sehr viel häufiger, diesen Geist des, zeig mir erstmal deinen Doktortitel und dann reden wir miteinander. Das ist in dieser Ingenieursszene oder eben in der Hackerszene sowieso, also noch, da ist es noch extremer, geht es wirklich um nichts anderes als eben der Hacking. Aber es gibt eine klare Hackordnung oder eine klare Hierarchie, aber die wird nicht aufgrund von irgendwelchen formalen Kriterien festgelegt. So, dann, you can create art and beauty on a computer. Das ist, für heute ist das ja auch klar, dass Computer natürlich Medienmaschinen sind, mit denen man auch Computerkunst, das sind alles so Begriffe, die selbstverständlich sind. Wir reden hier aber von den 50er Jahren und Ende der 50er, der 60er Jahren, da war das überhaupt nicht klar. Da waren Computer Businessmaschinen oder militärische Maschinen oder wissenschaftliche Maschinen. Aber sowas wie Art and Beauty war den meisten Mathematikern, die ja an den Computern arbeiteten, oder Elektrotechnikern, war denen fremd und es war ihnen auch egal, es waren keine Künstler. Diese Hacker-Szene hatte eben eigentlich einen ganz anderen Anspruch. Da ging es um das Lösen von Problemen um ihrer selbst willen. Und es gab so eine formale Ästhetik, also die gibt es ja immer noch. Und die wird die hier aber entdeckt und zum ersten Mal auch wirklich formuliert und selbstbewusst stellt die sich dar. Und also die sind einfach stolz, wenn sie ein Problem lösen mit der minimalen Anzahl von Code. Also sie müssen irgendwelche Primzahlen berechnen, da geht es nicht darum die Primzahlen, sondern es muss auch noch schöner Code sein, dass also das Programm auch noch irgendwie ästhetisch ist. Und natürlich, Computers can change your life for the better. Das ist so die Hoffnung, dass wer sich mit Computern auseinandersetzt, setzt sich eben nicht nur mit der Technik auseinander, sondern mit dem Funktionieren von Systemen, mit dem Zusammenspielen von Systemkomponenten. Der versteht darüber hinaus also auch andere Systeme und sein Leben kann besser werden. Man muss aber sagen, für viele Hacker war und ist der Computer eine Form von Nebenwelt. Ich denke, dass auch einer der Gründe ist, warum da vor allem Jungs und Männer so angezogen werden, weil die so eine Tendenz haben, sich in symbolischen Nebenwelten zu flüchten. Und das war da natürlich auch so. Also Weizenbaum hat das mal beschrieben. Das war so ein, auch im MIT ein Professor, der vor wenigen Jahren gestorben ist. Und der hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben über die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, so heißt es. Und der berichtete von diesen jungen Männern, die halt da nachts durch die Gänge schleichen und immer nur Computer im Kopf haben und irgendwie Körperhygiene, Ernährung und normalen sozialen Umgang völlig außer Acht lassen. Einige von ihnen stanken nicht. Und das ist natürlich so die andere Seite, die man damit verbindet. Das wird heute als Klischee in den Filmen immer wieder reproduziert. Also wer heute Hacker sagt, also im Film, wenn Sie den haben, der in jedes Computersystem in 10 Minuten reinkommt, ist das meistens so ein linkischer, eben junger Mann, der ansonsten mit keinem Menschen umgehen kann. Aber der ist also außerhalb des Computers, ist wie ein Pinguin auf dem Land. Aber wenn er dann endlich in seine Netze abtaucht, dann macht er alles. Das ist so ein typisches Klischee, was in dieser Zeit geboren wird und seitdem sich auch reproduziert. Und das alles am TX0, also der eben liebevoll Tix so genannt wird, der im Grunde genommen nur ein Experimentalrechner war, aber sowas wie ein Homecomputer für eine ganz, ganz kleine ausgewählte Gruppe. Und das nimmt jetzt aber zu, nicht nur am MIT, also an vielen Rechenzentren oder an vielen Universitäten im Lande gibt es jetzt halt so Experimentalcomputer. Hier ist der TX2, das ist eigentlich die Fortsetzung am MIT auch von 1958, wo schon die Architektur des Computers auf Transistorlogik ausgerichtet war. Es ist ein direkter Nachfolger des Whirlwind, aber man kann natürlich jetzt anders gestalten. Sie sehen hier schon nicht, hier eine Tastatur ist da, so also aus dem Telex kommend, um mit dem Computer halt auch zu kommunizieren oder die Eingaben zu machen. Es ist ja ein Echtzeitcomputer. Und das entsteht an anderen Zentren auch, also an anderen Universitäten auch. Und es gibt immer so eine Gruppe von jungen Männern, die sich halt da irgendwie da drum halt scharen und es gerne wirklich als Personal Computer auch verstehen und benutzen. Ganz berühmt zum TX2, das führt so wieder, ist wieder so eine Fußnote. Auch das Prinzip geht aus dem Whirlwind TX0 und TX2 raus. A Sketchpad von Ivan Sutherland, den werden wir nächste Woche nochmal begegnen. Aber Ivan Sutherland ist vor allem bekannt, weil er das erste grafisch- oder Computergrafikprogramm, das sinnvolle Computergrafikprogramm geschrieben hat, Sketchpad eben, um solche Zeichnungen zu machen. Das sehen Sie auf der rechten Seite. Also Sie haben so einen Lichtgriffel, damit können Sie Punkte auf dem Bildschirm markieren, zeichnen, das sehen Sie nicht, also einfache geometrische Formen, die dann aber also auch entsprechend korrigiert werden. Sie können leicht, so, heute nennt man das CAD, also oder Architekturdesign machen. Und da gibt es eine Menge technischer Innovationen in diesem Sketchpad. Also dass Sie, sagen wir mal, Sie erschaffen so eine Instanz von so einem Haus, können das dann kopieren und können einfach sagen, okay, also im Prinzip wie so ein Makro. Also Sie haben eine größere grafische Einheit, die Sie dann über den Bildschirm verteilen können, die aber an dem Ursprungsbild hängt. Also wenn Sie das Ursprungsbild ändern, ändern sich alle Sachen mit. Das ist ein heute sehr moderner Ansatz in der objektorientierten Programmierung. Das wird Ihnen vielleicht nicht so viel sagen. Aber das wird hier in Sketchpad zum ersten Mal wirklich auch grafisch vorgemacht. Und ansonsten ist es die Geburtsstunde, mal wieder eine der Geburtsstunden der Computergrafik, weil eben Grafik hier als eigenständige Anwendung gesehen wird und nicht als, na, es gibt so ein grafisches Demo, man kann damit auch Grafik machen, sondern hier geht es darum, was kann man eigentlich grafisch alles also für Operationen ausführen. Und das ist so das erste Zeichenprogramm. Das ist an einem TX2 entstanden, aber der wurde massiv umgebaut dafür und dann später auch wieder zurückgebaut. Aber es basiert auf dieser Architektur. Sie können Sutherlands Dissertation, dessen Rahmen das entstanden ist, auch heute noch nachlesen, wenn Sie das interessiert. Das ist also durchaus ein historisches Dokument. So, die Architekten der TX2, also die das gebaut haben, insbesondere Kenneth Olsen und Harlan Anderson, die machen sich bald selbstständig. Die haben da mitgearbeitet, aber haben das Potenzial doch bald erkannt. In der Zeit fängt ja auch IBM an, beziehungsweise ist IBM ja schon gut am Markt und UNIVAC ist inzwischen aufgekauft, weg, aber IBM hat sich positionieren können. Und behaupten ja auch, dass sie, also bedienen ja eigentlich auch den Markt der Mainframes und der Großcomputer. Aber es gibt halt diesen hohen Bedarf an kleineren Rechnern, die irgendwie schneller sind und zugänglicher. Und was die nun machen, ist auch so ein bisschen im Geist dieser Hacker-Community zu sagen, Information should be free. Und im Gegensatz zu IBM, die ja ihre Rechner immer noch vermieten, also die werden es lange machen, bis sie gerichtlich gezwungen werden, auch zu verkaufen. IBM vermietet und wenn Sie ein Problem mit Ihrem Rechner haben, müssen Sie den Servicetechniker anrufen. Der kommt dann mit seinem Köfferchen voll Dokumenten und macht das irgendwie wieder richtig und danach geht's weiter. Das hat Vorteile, weil Sie natürlich niemanden anstellen müssen, der die Technik versteht und beherrscht. Hat aber auch den Nachteil, dass Sie auch nie so richtig verstehen, was in diesem Rechner los ist. Und wenn mal ein kleines Problem ist, das ist so ein bisschen wie Ihre Hauselektrik. Also wenn Sie überhaupt nichts davon verstehen oder Computer heute, wenn Sie nichts davon verstehen, müssen Sie entweder jemanden kennen und ihn mit Pizza bezahlen, dass er Ihnen meine Festplatte wechselt. Oder Sie müssen dann wirklich so eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, die es ja inzwischen auch gibt. Richte Ihr System ein oder wir entwanzen Ihren Computer oder wir bringen hier Ihre Webcam an den Start. Denn dieses Plug-and-Play ist ja doch nicht immer so, wie man es gerne hätte oder wenn wirklich auch ein Hardware-Defekt vorliegt. Allein, sagen wir mal, einen Speicherriegel auszutauschen, dann müssen Sie den Rechner öffnen und für viele ist das sehr unheimlich. So, und das weiß man aber nicht, ist ein Job eigentlich von 5 Minuten oder halt von 2 Tagen. Sie geben es ab, am nächsten Tag können Sie es wieder abholen, in der Zeit können Sie nicht arbeiten. Und das ist so diese IBM-Technik. Man hält die Leute auch dumm. Durch Zentralisierung hat dadurch aber eine konstante Einnahme. Für IBM ist es toll, für die Leute ist es nicht so gut. Für einige, also für die Entscheider und die das Geld geben, denen ist egal, die verstehen es eh nicht. Also wenn man denen sagt, aber wir könnten es selber machen, ja, aber es geht doch viel schneller, wenn das von IBM gemacht wird. Digital oder DEC Equipment Corporation, haben eine andere Idee und sagen, okay, wir bauen hier diese kleinen Computer, also im Prinzip die Nachfolger vom TX2, also die PDPs heißen die dann, Programmed Data Processor, und wir verschenken die Handbücher. Also das wird auf billigstem Papier gedruckt, aber jeder, der so eine PDP kauft, kann dann hinschreiben und sagen, ich hätte gerne Informationen zum Prozessor oder über die Kommunikationsschnittstellen oder über die Busarchitektur oder über das Interface Handbook oder Peripherals. Und, ne? Also Sie kriegen das alles, wird alles auch so veröffentlicht, veröffentlicht in dem Sinne, dass jeder haben kann. Und das ging so weit, dass manche, also wieder so Schüler und die Studenten, die keinen PDP hatten, aber sich trotzdem da einarbeiten wollten, hingeschrieben haben, ja, wir hätten trotzdem gern, die haben auch Dokumentation bekommen. Also die Kunden konnten das System damit an ihre Bedürfnisse anpassen. Und DEC nutzt es rückwärts und sagt, okay, wir nehmen eure Anregungen auch auf und verarbeiten sie in der nächsten Version. Dieses Crowdsourcing, was heute ja ganz modern ist, zu sagen, die User generieren eigentlich den Content und wir schöpfen das dann nur ab. Da macht DEC so ein bisschen mit und sie beziehen die Benutzer ein, sagen wir es mal so. Also es gibt halt, also nicht viele, aber die einige wenige, die halt sagen, ich habe einen Weg gefunden, wie wir mehr Peripheriegeräte anschließen können oder wie wir dieses Gerät, was vorher nicht ging, da müssen sie nur das und das machen. Das führt dann auch dazu, dass DEC im Kontakt mit den Kunden steht und andererseits hochinnovative Produkte auf den Markt bringt. Hier sehen Sie den DEC PDP-1, Programmed Data Processor ab Ende der 50er Jahre, ab Nummer Version 5 tragen sie dann die Bezeichnung Mini-Computer. Am Anfang wird das Wort Computer gemieden, weil IBM das Wort Computer besetzt, so wie IBM Computer gemieden hat, weil es von UNIVAC besetzt war. So ändert sich halt im Laufe von 10 Jahren die Zeit. Also hier entstehen, Mini-Computer aus heutiger Sicht, das ist natürlich albern, das Mini-Computer zu nennen, aber Sie müssen das im Vergleich zu diesen Mainframes sehen, die so ganze Stockwerke einnehmen. Da wäre dieser Schrank, sagen wir mal, nur das Speicherwerk, also nur dort, wo vielleicht der Arbeitsspeicher drin steckt. Und das ist, also insofern für die Zeit ist es schon eine Miniaturisierung, aber so eine komplette PDP-1, das sehen Sie da im Hintergrund, mit Bildschirm, mit Drucker und allem drum und dran, die nimmt dann doch schon einiges an Raum ein. In der Mitte sehen Sie wieder den runden Bildschirm, dieser Radarschirm, an dem die ersten Computerspiele entstehen werden, oder eines der ersten wichtigen Computerspiele, Space War, das ist hier an der PDP-1 entstanden. So, und dann gibt es mehrere Einzelplatzrechner, also es gibt Einzelplatzrechner, und die Architektur ist interessant, also Client-Server-Architekturen gibt es. Sie haben einen Zentralrechner und andere schließen sich da dran. DEC wird dann Terminals auch noch auf den Markt bringen. Direct Memory Access, also dass man direkt auf Speicher zugreift, ohne dass es den Prozessor belastet. Also es gibt so verschiedene Varianten, die auch dafür sorgen, dass die DEC-Produkte nicht nur klein sind und verhältnismäßig billig, sondern auch innovativ. Das sind Architekturmerkmale, die Sie dann in späteren Rechnern, also bis heute auch wiederfinden. Also Ihre Computer können das alles auch. Und das verdanken Sie den Innovationen von DEC. So eine erste, nicht die PDP-1, kostet 62 die lächerliche Summe von $120.000. Das konnten sich nur wenige leisten. Aber dann die PDP-8 und besonders die PDP-11, 1970 für 10.800, das war also entweder ein Wagen oder eine PDP-11, das konnten sich viele leisten. Und das ist wiederum noch kein Personal Computer im heutigen Sinne, sodass es jeder kriegt. Aber sagen wir mal, jedes Labor oder jede Forschungseinrichtung kann sich so eine PDP-11 dann auch hinstellen. Und das wird auch gemacht. Und jetzt gibt es also viel mehr Leute, die Zugang haben an diese Rechner. Und entsprechend wächst dann natürlich auch eine Kompetenz. So, wie kann man es aber anders machen? Also wir sind ja schon in den 70ern, wir gehen noch wieder einen Schritt zurück. Es geht ja, Oberthema Personal Computing. Wie kommen Computer eigentlich in die Arbeitsplätze oder wie werden sie eben sowas, dass sie personalisiert werden können? Timesharing ist ein ganz wichtiges Prinzip, wenn Sie einen Großrechner haben. Auch hier wieder, was war die Alternative? Sie geben nicht, wenn Sie programmieren, Sie programmieren Ihre Lochkarten, geben sie im Rechenzentrum ab, die werden dort nacheinander im Batch-Prozess, wie das heißt, also durchlaufen gelassen. Computerzeit ist teurer als Sie, also Ihre Arbeitszeit, und insofern sagt man, okay, du wartest auf den Computer, aber der wartet nicht auf dich, es sei denn, Sie haben es mit so einer Echtzeitmaschine wie dem Whirlwind zu tun. Die meisten waren das nicht. Aber jetzt hat man sich gedacht, wir haben jetzt schon so ein Riesengerät im Keller stehen. Wie können wir schaffen, halt doch sowas wie Interaktivität da unterzubringen? Jenseits, sagen wir mal, von diesen experimentellen Großrechnern. Und da ist ein Verfahren das Timesharing oder das Verfahren, kann man sagen. Timesharing ist, Sie schließen, sagen wir mal, die Computer hier sind wirklich nur Terminals, also Sie haben keine eigenständigen Rechner unterm Tisch und Sie schließen sie an einen zentralen Computer an. Und der Computer ist sehr schnell, ist sehr teuer, aber auch sehr schnell. So, und das heißt, er gibt Ihnen eine Zehntelsekunde seiner Aufmerksamkeit. Dann switcht er um und lässt Sie liegen, macht es bei Ihnen weiter, Zehntelsekunde. Sie sind jetzt 2, 4, 6, 7, also in 7 Zehntelsekunden hat der alle mal bedient. In der Zeit haben Sie wahrscheinlich eine Taste gedrückt. Sie kriegen gar nicht mit, dass in der Zwischenzeit zwischen Ihrem Tastendruck und dem Tastendruck des Nachbarn, also der Computer schon gar nicht mehr bei Ihnen ist. Und wenn Sie das sehr schnell machen und sehr oft machen, hat jeder von Ihnen das Gefühl, mit dem Computer ganz alleine zu kommunizieren, weil das gilt heute genauso. Die meiste Zeit wartet der Computer auf Sie. Sie können Bildschirmschoner laufen lassen oder Sie spielen irgendwas ab oder lassen ein kleines Schaf am Bildschirm wandern, weil der Computer sich ja im Wesentlichen, also der wartet nur darauf, dass Sie mal endlich wieder die Maus bewegen oder endlich mal wieder eine Taste drücken und dann führt er auch was aus. Ab und zu, wenn Sie dann wirklich mal was massiv rechnen, dann ist er auch beschäftigt. Also wenn Sie irgendwie ein Foto kleiner rechnen oder was auch immer. Aber im Wesentlichen sind Computer unausgelastet und das ist auch schon in den 50ern so, dass die Großrechner also sehr viel mehr tun können, als ein einziger Benutzer von ihnen verlangt. Deswegen wäre es so eine Verschwendung, dass man nur einen an so einen Rechner dran setzt. Also das kann man sich nur leisten, wenn man sehr viel Geld hat. Aber man kann auch sagen, nein, wir setzen 10 oder 100 Leute dran und jeder von denen hat das Gefühl, der Rechner gehört ihm. Und das läuft halt, das ist ein Verfahren, nennt man Timesharing. Die Überlegung dazu gibt es ab 55, also im zivilen Bereich, nicht, muss man sagen. Ab 1961 gibt es dann das Compatible Timesharing System auf einer IBM 7090 am MIT und auf einer PDP-1 bei Bolt, Beranek & Newman. Die merken Sie sich auch mal den Namen, der ist, also hier sehen Sie schon, hier werden Computer vernetzt. Bolt, Beranek & Newman wird sehr prominent dann beim Aufbau des Internet beteiligt sein. Oder das ARPANET. So, und hier sieht man das nicht. So ein Arbeitsplatz ist im Grunde genommen nur ein Display, so ein Input-Drafting-Table for handwritten and drawn programs und Control-Buttons and Lights und ein Keyboard. Das stellt man sich so vor. Nicht? Man hat das Keyboard und im Grunde genommen keinen eigenständigen Computer, sondern nur eine Leitung zu dem großen Computer. Das funktioniert auch und da gibt es halt verschiedene. Also es gibt das Compatible Timesharing System, das Incompatible Timesharing System und Multics als Multiplexed Information and Computing Service ab 69. Und das sind nun die Herren Dennis Ritchie und Ken Thompson, die erstmal bei den Bell Laboratories dort mitarbeiten. Aber Bell gehört zu AT&T, also zu Telefon, und die hatten gerade ein großes Problem, dass sie ja Monopolisten waren und auf keinen Fall auch jetzt noch hineingezogen werden wollten, in irgendwie, dass sie sich in Computern engagieren, sondern sie mussten erst mal klar machen, dass sie gar nicht so Monopolstellung hatten, wie sie wollten, wie es angenommen wurde. Die zogen sich recht bald aus dem Computergeschäft zurück. Also Bell Telephone Labs und dann General Electric's MIT. Und jetzt zieht sich die Bell Telephone Labs aus dem Multics-Projekt zurück und jetzt fangen Ritchie und Thompson an und entwickeln das Uniplexed Information and Computing Service, UNIX, in einer Programmiersprache, die nennen sie B. Und Unix ist ein Betriebssystem, da geht es darum, wie verwalten Sie eigentlich diese Benutzerprogramme, also dass sie nicht nacheinander ausgeführt werden, sondern eben gleichzeitig, aber wenn Sie gleichzeitig mehrere Benutzer auf den gleichen Rechner zugreifen lassen, haben Sie das Problem, wie machen Sie das mit der Speicherverwaltung? Der Prozessor hat ja immer nur einen einzigen Schritt, das habe ich ja letzte Woche, Sie erinnern, von Neumann-Architektur, der Prozessor kümmert sich um einen einzigen Befehl zu einer bestimmten Zeit. Jetzt müssen wir aber wissen, das ist erst Ihr Befehl aus Ihrem Programm, dann aus Ihrem Programm, dann aus Ihrem Programm. Und Sie kriegen diesen Speicherbereich, die anderen Sie, und Sie kriegen den dritten Speicherbereich. Und da sollte sich auch nichts überschreiben. Also, dass Sie, wenn Sie ein großes Programm haben, dann plötzlich von Ihrem Nachbarn das überschreiben. Und genau darum muss sich ja jemand kümmern in dem Rechner. Und man hat halt rausgefunden, es ist immer noch billiger, wenn wir, sagen wir mal, 10% der gesamten Rechenzeit auf die Verwaltung von Speichern, von Dateien, von Benutzern legen, weil wird ja immer dieses Hin- und Her-Switchen kostet ja immer Rechenzeit, aber das ist immer noch besser, als wenn wir den Rechner, sagen wir mal, 30% der Zeit nicht auslasten. Also lieber 10% für die Verwaltung draufgeben, aber ansonsten volle Auslastung, als eben die meiste Zeit auf die Benutzer warten. Und das macht ein Betriebssystem. Bis heute ist das so eine der Aufgaben. Betriebssystem ist nicht nur dafür da, Ihnen bunte Icons auf den Desktop zu zaubern, sondern im Hintergrund die Programme, die Sie ausführen und die Sie auch gleichzeitig ausführen. Sie können ja sowohl Mail schreiben als auch im Netz irgendwie browsen und dann noch irgendwie Musik hören. Das wird ja auch genauso abgearbeitet, dass der Prozessor erst macht er das, irgendwie einen Bruchteil einer Sekunde, dann jenes und dann dieses. Und auch dafür ist ein Betriebssystem im Hintergrund notwendig. So, und Unix entsteht hier. Das erste Unix Programmer's Manual 1971 und 72 wird dann die Programmiersprache C entwickelt aus der Programmiersprache B. Und das Pipeline-Prinzip, dass Sie kleine Programme haben, die Sie aber miteinander zusammenstecken können. Also Sie können größere Programme oder Dienste schreiben, indem Sie kleinere zusammenstellen. Das sogenannte Pipeline-Prinzip. Was ganz wichtig ist in dieser Zeit halt auch, um Betriebssysteme zu programmieren. Und Unix ist, also wird 73 veröffentlicht bis heute. Also mein Rechner hier läuft auf Unix. Die Großrechner oder die Mainframes, wenn es hier noch welche gibt, in der Informatik, davon gehe ich aus, werden auf Unix laufen. Also es gibt sehr, sehr viel, also Unix ist bis heute es gibt dann eine unglaublich große Familie von Unix-Derivaten. Aber als Architektur, wie man ein Betriebssystem aufbaut, ist es bis heute ungeschlagen, kann man sagen. Also für Unix gibt es diese ganze Flut von Viren und Schädlingen, die gibt es auf Unix überhaupt nicht, weil die einfach eine vernünftige Rechteverwaltung haben. Es ist sicherer, es ist robust, es skaliert, also Sie können es auf große Rechner bringen, so in der Grundarchitektur. Linux ist die freie Variante, das immer dieses X am Ende, nicht? Das kommt mal ursprünglich von Computing Service. Und dann hat man es halt zusammengezogen. Also Linux ist eigentlich ein Unix, MS-DOS, was ja vor Windows war, ist im Prinzip auch ein Unix-Klon. Mac OS X ist ein Unix-Derivat. Also kann man sagen, das ist so eine Technik und welche Computertechnik aus den 70er Jahren, 40 Jahre, müssen Sie sich vorstellen, welche gibt es heute noch? Das ist eine davon. Und hier sieht man die beiden an so einer PDP-11, wie sie ihre Entwicklung machen. Und das ist ein anderes Produkt, das, na sehen Sie hier schwach, also das Digital Equipment Deck VT100 hat 24 Zeilen mal 80 Zeichen. Das liegt an der Umfang, was passt auf so eine Lochkarte drauf. Das ist so ein dummes Terminal, kann man sagen, sehr beliebt gewesen in der Zeit, weil es wirklich nichts anderes ist als ein Display, eine Tastatur und eine Leitung, vielleicht so ein kleiner Zwischenspeicher und eine Leitung zum Hauptcomputer. Das war dann eine Zeit, also das war sehr, sehr verbreitet, diese Terminal-Systeme. Dann gab es mit den PCs ab den 80er Jahren die Idee, nein, jeder hat die volle Rechenleistung auf seinem Tisch. Das war eine Zeit lang auch gut, aber dann merkte man, niemand braucht die volle Rechenleistung für seine normalen Aufgaben. Das werden Sie mit Ihrem Computer auch in der Regel, werden Sie die nicht ausnutzen. Und außerdem ist es unsicher und viele Nutzer also fühlen sich gar nicht so wohl damit, dass sie ja alles konfigurieren können und dann auch müssen. Also immer, wenn sie was reinstecken, gibt es irgendwelche Systemmeldungen und schwere Ausnahmefehler. Und bitte legen Sie die Treiber-CDs aus und bringen Sie das hier auf den neuesten Stand. Und das ist alles sehr mühsam, sodass man heutzutage verstärkt dazu übergeht zu sagen, nein, wir machen das alles zentral. Also wir verwalten das und Ihre PCs sind im Grunde genommen dann nur noch bessere Terminals. Das wird hier wahrscheinlich auch so sein, dass Sie die Software gar nicht lokal auf den Rechnern haben, sondern die Software, also wenn Sie hier in Word starten oder wenn Sie in Internet Explorer starten, dann kommt das von dem Rechenzentrum, das steht da drüben. Also geht das mal kurz hin und her, die Programme fließen hier rüber, Sie führen sie hier aus, das kann der Rechner. Aber wenn Sie irgendwas abspeichern und das nicht auf Ihren USB-Stick packen, dann wird es danach auch wieder gelöscht. Ihr Desktop sieht beim nächsten Mal wieder so aus wie am Anfang auch. Und das ist im Grunde genommen, also die meiste Zeit ist diese Rechenkraft dann wieder verschwendet. Aber gut, die Programme werden ja inzwischen so geschrieben, dass sie dann zumindest, während sie laufen, ganz viel Power brauchen, weil sie glasdurchscheinende Oberflächen haben und drei Fenster sich überlappen mit Schatten. Das kostet schon einiges an Rechenkraft. Aber also der Rechner selber ist eigentlich unterfordert damit, weil die ganzen Aufgaben des Managements von den Anwendungen ihm eigentlich gar nicht mehr obliegen. Insofern hat man so eine interessante Entwicklung, dass man lange Zeit diese Terminals hatte. Dann waren sie völlig verpönt, weil das eben dumme Terminals waren. Und inzwischen geht man halt wieder dazu über. Und bei Handys ganz, ganz stark diese Tendenz auch zu sagen, wir berechnen es also bei uns und Sie kriegen nur die Ausgabe, weil die Handycomputer noch nicht stark genug sind. Da fängt das dann so ähnlich an. Dieses ganze Cloud Computing, was so ein Begriff ist, von dem Sie vielleicht gehört haben. Also die Cloud ist eigentlich so ein Netz von Großrechnern und Sie klinken sich in die Cloud ein. Das heißt eigentlich, jemand anders berechnet für Sie und speichert auch die Daten für Sie und Sie kriegen eigentlich nur die Ergebnisse beziehungsweise füttern die Daten rein. So, das fängt aber in der Zeit an mit den auch den Super Minis, also den VAX-Computern, Virtual Address Extension. Da, also mit dieser VAX-Architektur können Sie dann bis zu 4 Gigabyte ansprechen an Speicher. Das ist sehr viel schon für damalige Zeiten. Aus heutiger Sicht ist das wieder so, naja, 4 Gigabyte, damit kann man ja nicht mal ein richtiges Bildbearbeitungsprogramm laufen lassen. Aber für die damalige Zeit, das war utopisch. Niemand hatte 4 Gigabyte, aber diese VAXen konnten das. Und waren eigentlich so die Rechner, die sie in den Rechenzentren bis in die 90er, Mitte der 90er Jahre, waren das eigentlich Standardrechner in den auch so Universitätsrechenzentren, die waren immer ganz beliebt. Da lief dann ein Unix drauf und das waren solche Maschinen, die sogenannten Superminis. Und jetzt kommen wir dann in die Zeit der 70er Jahre, Personal Computing. Technisch braucht man natürlich für sowas wie einen Personal Computer die kleinere Transistorlogik, also Medium Scale Integration. Sie erinnern sich, letzte Woche hatte ich das noch angerissen, also diese Möglichkeiten, die Transistoren auf so eine Scheibe zu bringen. Und das fängt hier, das ist so ein, wenn es Fortschritt gibt in der Welt, dann in der Computertechnik, da wird alles immer kleiner und besser und schneller und billiger. Und das gilt natürlich ja auch. Insofern, so, ich greife jetzt hier die 70er raus, wo dann die Medium-Scale-Integration losgeht. Und jetzt können so Dinge gebaut werden wie Taschenrechner, also richtige Taschenrechner und nicht so Tischrechner. Denken Sie, 1617 die Napier Bones, das ist das, was Schickard verbaut hat in seiner Rechenmaschine. Nicht, das ist so eine Multiplikationshilfe, rein mechanisch. 1965 dann der Loki, an Inspiration for Desktop Digital Computer, sieht aus wie eine Registriermaschine, kann auch eigentlich nicht viel mehr, also ist wiederum eine Verkleinerung. IBMs Tischrechner waren noch deutlich größer. Also das ist der erste Taschenrechner, ja, so wie Taschenbücher. Wenn Sie so ein 1500-seitiges Taschenbuch haben, ist ja auch nicht wirklich ein Taschenbuch. Und so ist es auch nicht wirklich ein Taschenrechner, aber er ist verblüffend mobil. Von 1965 und dann 72, also dank besserer Integration von Transistoren. Die HP35 ist ein ganz berühmter, ganz beliebter Rechner in der Zeit gewesen mit der umgekehrten polnischen Notation. Also man tippt erst die Zahl ein, man sagt nicht 3 plus 5, sondern 3 Eingabe 5 plus. Das hat den Vorteil, dass die Ausdrücke nicht klammern müssen, wenn Sie mal Klammerausdrücke haben. Also ist was ganz Raffiniertes, führt aber dazu, dass niemand, der nicht UPN kann, also diesen Rechner bedienen kann. Das war immer ganz witzig, wenn man dann, also sowas, hast du mal einen Taschenrechner? Ja, aber der funktionierte nicht. Das ist eigentlich die UPN. Aber wenn man damit umgehen konnte, war es dann alles viel besser. Aber das muss man erstmal lernen. Interessant ist hier auch die Ausgabe, das sind keine LEDs, sondern das sind so kleine Glühfäden, die, also haben sie dann irgendwie für alle Zahlen so 10 hintereinander und dann glühen immer nur die auf, die entsprechende Ziffer darstellen. Ist eine Möglichkeit, weil LEDs in der Zeit noch viel zu teuer sind. Na, die Entwicklung der Taschenrechner, 1981 habe ich mal daneben gestellt, der Casio C60, der erste Taschenrechner auf der Uhr oder einer der ersten auf einer Uhr, kleiner geht es eigentlich nicht. Nicht, weil man es nicht kleiner machen kann, sondern weil man keine kleineren Finger hat. Schon den konnte man nur mit dem kleinen Finger bedienen. Und wenn Sie heute so die BlackBerry haben, und dann müssen Sie halt auch mal aufpassen, dass Sie nicht 3 Tasten gleichzeitig drücken. Das ist ein Grundproblem der Verkleinerung von Computern, ist, dass die Interfaces sowohl Eingabe, Tastatur als auch Ausgabe, Display ja nicht beliebig klein werden können. Was haben Sie vom Display, wo Sie nur noch 2 Zeichen sehen? Was haben Sie von den Tasten, die Sie nur im Zahnstocher bedienen können? Technisch möglich ist es, aber also die Logik dahinter ist ja wahrscheinlich auch nur so ein kleiner daumennagelgroßer Chip. Aber Sie müssen ja immer so ein Minimum an Interfaces mit sich führen. Das ist heute auch ein Problem, also bei den ganzen Handys. Also Sie brauchen immer ein großes Display, aber nicht, was können Sie da alles noch reinpacken? Insofern gibt es einfach eine physiologische Grenze, die an den Benutzern hängt. Aber es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man da drum herum kommt. Vielleicht kommen wir da heute noch hin. Texas Instruments sind solche Firmen, Casio, Sharp, Hewlett-Packard, die sich auf diesem Markt tummeln. Und einfach, das habe ich ja gesagt schon letztes Mal, es gibt diese Parallelentwicklung von Universalcomputern, die programmierbar sind und damit alles können, und diesen spezialisierten Computern, insbesondere Taschenrechner. Also es geht dann auch bald hier in dieser Zeit los, also spezialisierte Computer für Musikproduktion oder für, naja, für grafische Ausgaben. Das gibt es dann auch, aber die eigentlichen, sozusagen die stillen Begleiter, was auch Computer sind, sind Taschenrechner. Und jetzt auf der Firmenseite, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier sehen Sie mal so ein Transistor, wie das aussehe und dann wie der integriert wird, also wie diese Integrationsdichte dann auch zunimmt, wie viele Transistoren packen Sie auf einen Quadratzoll, das ist so die Frage. Bardeen, Brattain und Shockley, also die Transistor-Erfinder, machen sich auch, also sie machen eine Firma auf, Shockley Semiconductor, und beweisen wieder einmal, also Herr Shockley vor allem, dass brillante Erfinder keine guten Geschäftsleute sind, nicht notwendigerweise. Also die Firma leidet so ein bisschen unter dem patriarchalischen Führungsstil, und dass Shockley also im Grunde genommen nichts abgeben will, sondern alles in der Hand hält, wird sich also recht bald ausspalten. Also Fairchild sind dann schon mal die 1959, 3 Jahre später steigen schon mal 8 aus und gründen Fairchild. Und das wiederum ist jetzt so eine Firma, die eben Transistor, solche Chips herstellt, solche Medium-Scale-Integration und dann hinterher auch High-Scale-Integration. Und Fairchild wiederum ist eine Firma, die ist 10 Jahre erfolgreich, aber dann gibt es wie damals auch wieder ein paar Dissidenten, die sich selbstständig machen, insbesondere Gordon Moore und Robert Noyce gründen Intel, also Integrated Electronics, die Firma, aber auch andere, also NSC, AMD, die gibt es heute auch noch auf dem Markt, Texas Instruments, Motorola und Xilog, das sind so Firmen, die sich aus Fairchild ausgründen, beziehungsweise ihre Herstellung von Chips und von Mikroprozessoren, im Grunde genommen das Know-how aus Fairchild mitnehmen. Also das ist so eine Entwicklung. Bekanntesten ist Intel einfach deswegen, weil sie bis heute ja das Quasi-Monopol haben. Also insofern haben sie das Monopol, weil alle PCs mit Intel-Prozessoren ausgestattet sind, eben seit einigen Jahren jetzt auch alle Mac-Rechner. Das heißt, auf der gesamte PC-Markt ist von Intel bestimmt. Es gibt AMD als Konkurrenz, aber die müssen immer Intel hinterher hecheln. Also die müssen immer die gucken, welche gibt es architekturelle Neuerungen. Dann müssen sie halt sehen, dass sie das möglichst gut kopieren. Also insofern könnten die nicht sagen, wir führen einen ganz neuen Rechner ein. Da würde einfach, also würde keiner mehr mitgehen. Und insofern ist Intel da der Weltmarktführer auf dem bestimmten Segment von Chips. Aber auch inzwischen, naja, es hat sich herumgesprochen, dass sie entweder einen Großrechner bauen können, also mit einem ganz speziellen Mikroprozessor, aber die Rechenleistung eines Super-Duper-Computers können sie locker toppen, wenn sie halt 10.000 Linux-Maschinen nebeneinander parallel fahren lassen. Also die Idee, dass man mit einer clevereren Architektur bessere Rechner macht, das wird einfach, na gut, dann nehmen wir halt 2 davon und dann haben wir die doppelte Rechenkraft. Inzwischen sind wir ja auch so weit, dass wir auf einem Mikroprozessor nicht einen, sondern mehrere Kerne haben, irgendwas zwischen 6 und 8. Weil im Grunde genommen die Architektur selber wird nicht mehr verbessert, sondern man versucht dann halt zu verdoppeln. Das ist eine Möglichkeit, wie sie natürlich mehr Power rauskriegen. Und das fängt hier an, nicht? 1970 kommt der erste 1024-Bit-Speicher raus. Also 1024, 1 Kilobyte, das ist nicht viel, das ist eine DIN A4-Seite Text. Aber der Vorteil war natürlich, also das ist ja jetzt hier extrem vergrößert, das passt auf sehr wenig Platz. Und die Alternative waren in der Zeit, das waren diese Kernspeicher, Ferrit-Kernspeicher, das nicht von dem Forrester auch entwickelt. Die hatte ich Ihnen letztes Mal gezeigt, das waren dann halt solche Kladden, die man hier hat. Und da ist dann so ein 1024-Bit-Speicher, da kann man, im Grunde genommen kann man jedes Bit hier sehen, wenn man das so hochzoomt, wie das aussieht. Und 1971 kommt dann der erste Mikroprozessor raus. Der sieht schon deutlich komplexer aus. Von oben sieht das immer ein bisschen aus wie so eine Stadt, nicht so ein Foto von einer Stadt. Immer da, wo es die Strukturen sehr regelmäßig sind, also wie aussieht wie im Industriegebiet, das sind dann meistens irgendwelche Speicherbereiche. Die sehen immer gleich aus. So wie, das sieht man ja bei diesem 1024-Bit-Speicher, der ist ja doch sehr, also gibt ja klare Felder. Bei dieser Stadt da, dem 4040, ist eine Menge unklar. Beim rechten Bereich gibt es halt Areale, wo es sauber strukturiert ist, und das weist dann immer darauf hin, da sind dann irgendwelche Speicherelemente und es ist halt eins wie das andere, so Reihenhaussiedlungen. 4040 ist der erste Mikroprozessor, und dann gibt es bald den 8080 und dann den 8086, 8286, und das ist jetzt genau die Linie. Also Sie haben in Ihren Rechnern im Prinzip Nachfolgern genau dieses Chips. Und da hat sich architektonisch einiges getan, aber im Grunde genommen wird es seitdem dann immer noch kleiner. formuliert von Moore, also einem der Intel-Gründer, der in Electronics sogenannte Moore's Law aufsetzt. Also hier sieht man mal das Originalblatt, Moore's Law, der einfach sagt, alle anderthalb Jahre verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren, die Sie auf einen Quadratzoll unterbringen können. Die Sache ist natürlich, das geht exponentiell hoch. Also Sie müssen anderthalb Jahre warten, also verdoppelt sich die Anzahl. Die Dinger werden ja nicht kleiner, die Chips, sondern die Chips werden ungefähr gleich groß bleiben. Aber die Packungsdichte wird größer. Und das muss man sagen, das hat der 65 da so geschrieben, also nicht irgendwie, also ist natürlich kein Gesetz im Sinne eines Naturgesetzes, aber er hat das formuliert, so als Roadmap, das ziehen wir durch. Und bis heute ist es, also es hält. Alle 18 Monate verdoppelt sich die Leistung, das heißt, in 4 Jahren vervierfacht sich das und in 8 Jahren, in 3 Jahren vervierfacht sich das. Und so können Sie das mal hochrechnen, was wiederum dazu führt, dass Sie natürlich alle 3 Jahre eigentlich einen neuen Rechner brauchen, weil der alte so lahm ist im Vergleich zu dem neuen, dass die Software, die für die neuen geschrieben werden, auf den alten nicht mehr laufen. Das führt genau zu diesem Produktlebenszyklus, den wir kennen. Computer, so nach 5 Jahren eigentlich sind die also nur noch alt Schrott. Beziehungsweise man kann seine alten Anwendungen laufen, aber Sie können die neuen Webseiten nicht mehr anschauen oder Sie können die neuen Word-Docs nicht mehr lesen oder also was auch immer dann nicht mehr kompatibel ist, sodass regelmäßig neue Computer gekauft werden müssen. Und hier sehen Sie das mal, das ist ein exponentielles Wachstum, wie das da vorangeht. Interessant ist hier vielleicht noch hier oben, nicht? Da stellt er vor, dass in einigen Jahren wird ein Computer so aussehen, einfach nur so ein Kasten und hier hat Mac Mini mal gemacht. Also im Grunde genommen, ich glaube, Sie haben sich das angeguckt und gesagt, das wollen wir auch haben. Also der ist inzwischen viel zu alt, dieser Rechner sieht aus wie ein Toaster. Aber das ist einfach so das sind so Visionen. Und bis heute, also man bemüht sich auch, wie können wir die Prozessoren kleiner machen, beziehungsweise wie können wir die Packungsdichte erhöhen. Hier von IBM ist mal eine Roadmap, die ist schon wieder von 2007, glaube ich. Aber das ist einfach eine Planung. Die sagen Ihnen heute, wie in so 4, 5 Jahren die Architektur aussieht. Das Problem ist, hier sehen Sie mal die Größe, also von 350 Nanometern, 250 Nanometer ist so die Größe eines Transistors. 45 Nanometer waren damals geplant, inzwischen ist 45 überall drin, Nanometer. Wir sind jetzt bei experimental, also jetzt in diesem Jahr bei 22 Nanometern, also nochmal die Hälfte. Passt aber auch hin, nicht? Soll ja auch genauso, soll es ja auch sein. Und inzwischen sind wir bei der Chip-Herstellung, hier sehen Sie mal, das ist ein ganz alter, also hier sieht man ja noch, das hat sowas vom Look der 80er, 90er, wie das gemacht wird. Es wird am Computer entworfen und jeweils der aktuelle Chip hilft mit bei dem Entwürfen der nächsten Generation. Und das wird dann belichtet, also in so einem Reinraum, da dürfen dann pro Kubikmeter Luft nur 2 Staubkörner sein, damit halt so ein Staubkorn bringt Ihnen wahrscheinlich 2 oder 3 Chips oder wahrscheinlich ganze Platten dann zum Erliegen. Also deswegen muss man sich dann auch entsprechend anziehen, sogenannte Clean Rooms. Dort wird das dann ausbelichtet auf solche Wafer, das sind solche runden Scheiben und die werden hinterher zerschnitten, also in solche Quadrate. Und Sie können davon ausgehen, es gibt einen Ausschuss von 50-60% auf so einem Wafer, aber egal, der Rest wird dann halt verbaut. Und so entstehen dann solche Chips. Das Problem ist heute bei diesen 22 Nanometern, wenn Sie da drunter wollen, irgendwann ist das Licht, die Wellenlänge des Lichtes ist so groß, dass Sie keine kleineren Strukturen mehr einbauen können. Dann müssen Sie in den Mikrowellenbereich gehen. Sie fragen sich gerade, ob Sie in den Röntgenbereich gehen müssen. Röntgenstrahlen sind viel kurzwelliger, deswegen sind sie auch so gefährlich für Menschen. Aber man kann damit feinere Strukturen aufbauen. Also wir sind an einer physikalischen Grenze. Es gibt noch andere Grenzen, die immer wieder die Frage stellen, schaffen wir es jetzt noch besser zu werden und wird Moores Gesetz noch halten? Ich glaube derzeit bis 2020 ist es also noch abgesichert und dann geht man davon aus, wir können es nicht kleiner machen oder wir können nicht noch schneller werden. Das ist so ein Wärmeproblem und man fragt sich halt, wie es dann weitergeht. Nur das führt dazu, dass auch die Weiterentwicklung der Hardware führt zu einer Weiterentwicklung von Software, was Ihre Rechner können. Und dass sie sich ständig neu einarbeiten müssen, weil es gibt ständig neue Produkte, die was viel besser können und noch viel schneller sind und viel bunter als der Vorgänger. Und das wird sie also die nächsten Jahre bestimmt noch begleiten. Das ist Teil einfach des Spiels, dass da ist wirklich Fortschritt messbar. Man kann wirklich Kriterien angeben, Preise, Schnelligkeiten, Packungsdichte, Energieverbrauch. Und nach all diesen Parametern geht es irgendwie aufwärts. So, das ist also eine der Bedingungen. Sie brauchen kleine, leistungsfähige Mikroprozessoren, um Personal Computer zu bauen. Was anderes sind die Eingabeschnittstellen. Also so eine Telex-Tastatur ist ja ganz nett, aber so richtig handlich ist das erstmal nicht. Noch schlimmer sind Lochkartenstanzer, die Sie da eintippen müssen. Also für eine Echtzeitverarbeitung, auch so ein Lichtgriffel sieht erstmal ganz lässig aus. Ermüdet aber schnell. Also wenn Sie lange so eine Lichtpistole halten, so ein Griffel, das ist in der Schulter müde. Ermüdet die Schulter, also ist das keine gangbare Lösung. Jetzt kommt genau die Frage, wir wollen ja Computer benutzen, nicht mehr nur zum Ausrechnen von Versicherungsdaten, sondern augmenting human intellect. Also es geht wirklich auch um einen Bildungsanspruch oder der Computer soll das den Menschen irgendwie erweitern, das menschliche Nervensystem und irgendwie die Sinne erweitern, dass sie halt schneller so kognitive Aufgaben ausführen können. A Conceptual Framework, 1963 geschrieben von Douglas Engelbart. Und der experimentiert mit ganz verschiedenen Ein- und Ausgabeformen. Unter anderem ein Five-Finger-Keyboard, also ein Fünf-Finger-Tastatur, ein Joystick, Grafiktablette. Die Maus entwickelt er, also wie wir sie heute kennen. Hier sieht man links mal einen Prototypen von dieser Maus, eigentlich nur so ein Kasten mit einer Rolle. Nee, keine Rolle, das sind so zwei Drehräder, die das dann rausfinden, in welche Richtung sie sich bewegen. Er hat ein Online-System, also wirklich eine Netzverbindung, Rasterbildschirme am Stanford Research Institute of Augmented Research Center. So, und die Maus patentiert er auch, also eine ganze Menge Systeme. Hier sieht man das mal, also ein Bildschirmarbeitsplatz in dieser Zeit von ihm. Also hier ist die Maus noch so ein Gerät, wird festgehalten und Sie haben also an diesem Holzstock. Und wenn Sie nach rechts und links bewegen, dann bewegt sich ja so eine Achse und dann können Sie dann sehen, wo sich, und wenn Sie es reinschieben auch, nicht, dann können Sie so Rollen bewegen. Ist so ein erstes, eine erste Möglichkeit, die Hand zu benutzen. Und das wird dann am Bildschirm entsprechend wieder ausgegeben. Hinzu kommt noch der Knieschalter, nicht? Also da wird wirklich mit dem ganzen Körper wird da gearbeitet. Es gibt ein ganz tolles Demo von Douglas Engelbart, das ich Ihnen aus Zeitgründen jetzt nicht zeigen kann. Das gibt es aber auch im Netz, können Sie sich das anschauen, wo er wirklich dann arbeitet mit seinem Five-Finger-Keyboard hier, mit seiner Maus da. Und das Ganze wird noch gefilmt und übertragen, auch aus den 60er Jahren, wo er einer großen, ich glaube 1000 Leute, Schar von Elektroingenieuren und Mathematikern das zeigt, die also fanden es schon toll, aber sahen nicht wirklich eine Anwendung. Klar ist, dass man seinen Büroarbeitsplatz damit nicht ausstattet. Wer stattet denn sein Vorzimmer mit einem Arbeitsplatz von $100,000 oder mehr aus? Also es war viel zu experimentell und Sie waren es gewohnt, dass Sie halt Ihre Lochkarten knipsen, das ging viel schneller. Aber es fängt hier an und wir wissen es heute, die Maus hat sich durchgesetzt als das Eingabemedium. Und Engelbart hat sie patentieren lassen, aber so früh, dass als es dann in den 80er, also ein Patent hält ja nur 20 Jahre, und als es dann in den 80er Jahren so richtig losging, dass jeder PC auch eine Maus hatte, da lief das Patent aus. Also er war seiner Zeit so weit voraus, dass er finanziell davon kaum profitiert hat. Was anderes ist Alan Kay, die Flex von 1968, der träumt von einem Personal Computer und das führt uns dann zu einem ganz anderen Punkt, nämlich die Xerox, der Xerox Park, an dem das entsteht. Der Xerox, also kurz eine Fußnote zu Xerox, Chester Carlson experimentiert mit Bärlappsporen und erfindet eine Möglichkeit, wie man optisch etwas kopiert. Also man belichtet es und sorgt dann dafür, dass an bestimmten Stellen diese Sporen hängen bleiben, an anderen nicht. Und das kann man dann entsprechend durch Wärme fixieren. Also kopiert, nehmen wir von Bärlappsamen, 48 beginnt dann Haloid mit der Produktion von Kopierern und ähnlich wie IBM, so die Büromaschinen, also die gerade die Rechenmaschinen und später auch die Computer übernimmt, wird Xerox Synonym für Kopierer. Also es fängt dann 1950 Modell A, 1959 Xerograph und auch Mietmodelle. Und in jedem Büro steht ja ein Kopierer, ist ja bis heute nicht anders. Heute gibt es mehr Anbieter, aber Xerox war lange Zeit der einzige oder der beste. Und jeder hat einen Xerox und Xerox hatte einfach unglaublich viel Geld und wusste gar nicht, wohin damit. Und so dass sie 1970, als dann der Konkurrenzdruck zunahm und es kam das mit diesen Computern und man wusste nicht so richtig, Computer, Büromaschinen, papierloses Büro, für die einen, also eine Zukunftsvision, für die anderen ein Entsetzen, wenn keiner mehr kopiert, also Papier braucht, dann wird er nicht mehr kopiert. Also richten sie das Palo Alto Research Center ein. Ab 1970 sagen, hier habt ihr 100 Millionen, holt euch die besten Computertechniker der Welt oder zumindest aus Amerika. Und das war auch so, weil sie gesagt haben, ihr habt Geld, macht was. Nicht macht bessere Kopiere, sondern macht was und guckt mal, was wir damit anfangen können. Das war so ein Grundlagenforschungszentrum, wie es wahrscheinlich nur in den 70er Jahren möglich ist, dass man Leute einfach frei forschen lässt, ohne Druck und ohne Zwang jetzt irgendwelche direkt, also sagen wir mal, in einem Jahr möchten wir vermarktfähige Produkte haben oder so. Es gab keinen Produktlebenszyklus, es gab keine genaue Planung. Also Xerox PARC war ein kreativer Ort. Hier sieht man das mal so im Foto, an denen dann eben dieses Dynabook, also Alan Kay war da einer der führenden Köpfe, der solche Prototypen, naja, nicht mal Prototypen, eigentlich sind das ja nur Designentwürfe gestaltet. So ein Rechner, wie es da oben, wie man das sieht, den gab es nicht. Also der war technisch gar nicht umsetzbar, weil also die Computertechnik doch nicht so klein war. Heute erkennt man aber eben diese PDAs oder jetzt nicht iPad und wie sie alle heißen. Das ist heute so, sagt man, ja, dafür ist er ein bisschen groß. Aber für die damalige Zeit war das undenkbar. Man hatte diese Taschenrechner, aber also ein anderes war... Es war daran eben zu denken. Und das musste man erst mal können, dass man sagt, also wir träumen von bestimmten Maschinen, die zum Beispiel so aussehen, der Minicom, also ein Computer, den man mit sich rumtragen kann. Wiegt nur 23 Kilo. Das müssen wir vorstellen. Also sie haben so eine kleine Röhre drin, also sie haben Diskettenlaufwerk, also alles drin. Der Minicom 1971 wird davon geträumt, mit einer Maus. Die Maus gab es ja nicht so als Idee. Hat man, auch die Stromversorgung ist nur so groß wie die Rückwand. Also das waren so, so Träume, dass man meint, irgendwann schaffen wir das. Und es war gar nicht mehr so weit weg. Also technisch waren viele dieser Dinge auch schon möglich. Aber so richtig handlich war es natürlich nicht. Aber sehen Sie sich mal Ihre ersten Mobiltelefone an. Die waren auch nicht viel kleiner. Entwickelt wird der Xerox Alto als Bürocomputer gedacht. Man beachte den senkrechten Bildschirm, der ist ja viel logischer. Sie wollen ja DIN A4 beschreiben, also machen Sie einen Bildschirm, der DIN A4 groß ist oder Letterformat wird es sein. Aber diese, warum müssen Computermonitore 4:3 sein? Das, also hat ja, also die Logik ist eine andere, aber wenn man sagt, wir haben beliebig viel Platz oder wir können uns das leisten, so einen Monitor eben so zu gestalten, dann wird er natürlich so aussehen. Aber es hat sich nicht durchgesetzt. Das Besondere an diesem Monitor, das sehen Sie, also vielleicht aus der Geschichte des Monitors ist es dann klarer, das ist ein Rasterbildschirm. Also jeder Punkt auf dem Bildschirm verbraucht ein Bit. Und das müssen Sie erstmal haben. Also wie viele Bits werden das sein? Das sind ja doch eine ganze Menge. Das heißt, Sie brauchen schon mal richtig viel Speicher, um nur den Bildschirminhalt zu speichern. Und das in der Zeit, wo eben noch Ferritkernspeicher oben waren oder wo gerade diese 1023-Bit-Chips rauskamen. Das war wieder so ein Ding, das konnte man sich nur in so einem Research Center leisten, wo sie gesagt haben, na, kostet so ein Gerät halt auch mal 100.000 oder 25.000 Dollar, kein Problem. Das führt dann auch dazu, dass das niemand außer jetzt, das wird wahrscheinlich die Vorzimmerdame vom Chef sein, sich sowas leisten konnte. Entwickelt wird aber auch hier der What You See Is What You Get Texteditor, Bravo hieß er, der natürlich Vorbild sein wird für alle Texteditoren bis heute. Und im Gegensatz zu allen anderen, also Textverarbeitung gab es schon länger, aber Sie können hier, wenn Sie unterstreichen, dann sehen Sie es auf dem Bildschirm. Wenn Sie es fett setzen, sehen Sie es am Bildschirm. Wenn Sie es kursiv setzen, sehen Sie es sofort auf dem Bildschirm. Eine unerhörte Revolution im Textverarbeitungsmarkt. Hier sehen Sie das dann nochmal. Sie können was markieren. Sie können auf eine Taste drücken, dann gibt es so ein Kontextmenü. Also es wird hier erstmal entwickelt als Idee. Smalltalk wird Cut and Paste, Cut, Copy und Paste. Also das, heute ist es ja undenkbar, man kopiert was und pastet es da rein. Das wird hier zum ersten Mal, sehen Sie in den Kontextmenüs, das wird hier erstmal konzeptionell entwickelt und durchgestaltet. Man kann sagen, dass die gesamte Architektur von Betriebssystemen, wie wir sie heute haben, oder von Benutzeroberflächen, nicht Betriebssystemen, wie wir sie heute haben, es entsteht im Xerox PARC. Der Xerox Alto, hier sieht man es dann mal, den Editor Draw, also nicht, Sie können was zeichnen auf dem Bildschirm, so wie Sketchpad, aber besser eben solche Diagramme machen oder einfach nur lustige Doodles, das wird hier gemacht. Ansonsten, was entsteht noch am Xerox PARC? Also es wird einfach systematisch physikalische Verbindungen, logisch Interface-Level, Sie haben Drucker, Debugger, Sie haben Keyboard, Keyset, Konsolencomputer, Sie haben Rasterscanner, Rasterdrucker, Modem, Interfaces zur Vernetzung, also Audio, Modem, Interface, Maus, also all diese Peripheriegeräte, die wir heute oder wo wir heute zum Teil sagen, viel zu alt, Modem, wer hat ja noch ein akustisches Modem? Das wird dort zum ersten Mal entwickelt. Das Ethernet, was selbstverständlich alle Rechner hier so lokal vernetzt, Ethernet-Prinzip heißt, wir sitzen alle an der gleichen Leitung und wenn ein Computer was zu sagen hat, schickt das an alle und die werden schon wissen, was für sie ist. Ist eigentlich so diese Party-Line, das gab es bei Telefonen auch. Also mehrere Bauernhöfe teilen sich eine Telefonleitung und wenn man telefonieren will, muss man warten, bis niemand anders telefoniert. Oder jeder kann hören, was alle anderen sagen. So ist das, wenn man zu wenig Telefonleitungen hat. Und so ist das mit Computern auch. Das sogenannte WLAN, also Funknetz, ist, also im Grunde genommen Funknetz heißt, jeder funkt an alle, aber nur der, den es angeht, der übernimmt es dann auch. Das müssen Sie, wenn Sie es sicher haben wollen, entsprechend verschlüsseln. Das wird entwickelt. Oder der Laserdrucker wird hier entwickelt. Ganz kleiner, handlicher Drucker, mit dem Sie direkt vom Computer ausgeben können und haben das Werk direkt in der Hand. Sie haben einen Texteditor, in dem Sie sehen, was Sie schreiben und Sie sehen eventuell, wie es hinterher im Druck aussieht. Phänomenal. 78. Das kommt dem Kopiergeschäft noch am nächsten, muss man sagen. Aber viele andere Erfindungen, eben das Ethernet hier, ist dann nicht ganz so, also für die Xerox-Leute nicht ganz so spannend. Und hier dann 81 der Xerox Star mit einer GUI, also Graphical User Interface. Sie sehen hier Icons. Jedes Programm hat, also Sie haben einen Bildschirm, einen Rasterbildschirm, wo Sie Icons verschieben können, die bestimmte Bedeutung haben. Zum Beispiel ein Ordner, in den Sie Dateien packen. So, warum muss, also die Metapher ist ja so ein bisschen wie im Büroschrank, das zu organisieren und wie ein Arbeitstisch, also der Desktop. Das ist der Xerox Star. Floppt kommerziell völlig, also weil das viel zu teuer ist. Und die Überlegung war, sollte ich wirklich in mein Vorzimmer, nicht der irgendwie Unternehmensleiter, soll ich in mein Vorzimmer wirklich ein System stellen, was 50.000 oder $23.000 kostet? Macht kaum einer. Die Technik ist phänomenal für die Zeit und Sie werden vieles von dem wiedererkennen, was Sie heute immer noch haben. Aber das Potenzial wird irgendwie, es vermarktet sich nicht selber. Und dann macht Xerox etwas, was in die Geschichte eingegangen ist und sagt, ja, jetzt haben wir alles zusammengetragen, so nach 10 Jahren Forschung. Jetzt gucken wir mal, was kann man damit besser kopieren? Nö, nö, nö. Ach, raus mit dem Plunder. Also das wird nicht vermarktet. Das haben wir, okay, 100 Millionen haben wir jetzt in den Sand gesetzt. Egal, das ist alles Plunder, weg damit. Also nicht ganz so, aber sie haben einfach nicht erkannt, was es wert ist und haben auch also sehr genau geguckt auf die Kopiertechniken und den Rest haben sie verramscht. Und das führte dann dazu, zu dem, was wir heute haben, also dass wir diese ganzen Techniken also später in unsere Rechner bekommen haben und eben nicht das Xerox-Label drauf prangt. Hier vielleicht noch, das hatte ich ja letzte Woche schon mal angefangen, Bildschirme, nicht, Sie erinnern sich an die Williams-Röhre, jeder Punkt ein Bit. Alternativ dazu die Vektorbildschirme. Also das sind Bildschirme, da geben Sie nur 2 Punkte an und dann malt so ein Strahl dazwischen die Verbindungslinie. Und der Xerox Alto ist halt ein Rasterbildschirm, ähnlich wie bei den Williams-Röhren. Aber da sieht man es einfach nochmal besser, diese Verbindung. Jeder Punkt verbraucht auch ein Bit Speicher. Und das ist dann lange Zeit Standard gewesen, der RGB-Bildschirm. Also der ist dann auch farbig, rot, grün, blau, können Sie damit darstellen. Bis wir dann heute das ablösen durch diese LED-Technik oder Plasma-Bildschirme, die auch aus dieser Zeit in der Entwicklung kommen. Aber das ist so eine Technik und das ist erst in den 70er Jahren möglich. Man hatte das vorher schon gedacht, der Douglas Engelbart hatte das ja auch schon, weil er auch richtig viel Geld hatte. Aber es ist erst in den 70er Jahren möglich, solche Bildschirme zu bauen und auch irgendwie anzubieten, weil jetzt Speicher so billig geworden ist und auch so klein, dass sie sich für so einen Bildschirm entsprechend viele Speicherzellen freihalten können. So, und 76, das ist, also wir haben jetzt schon ganz viele Bausteine für den Personal Computer. Sie sind klein, die wichtigsten Elemente liegen jetzt vor. Es fehlt aber noch irgendwie das Produkt, was es zusammenführt. Und jetzt kommt noch eine andere Szene dazu. Also Sie erinnern sich an die Hacker und den Tixo. Also das war immer schon die Faszination von jungen Männern mit dieser Technik, auch wenn sie nichts macht, außer halt zu blinken, umzugehen. Und ganz viele träumten von ihrem eigenen Computer. Der war aber viel zu teuer. Also auch diese PDPs, ne, $10.000 hat auch nicht jeder. Und jetzt gibt es 1976, Popular Electronics veröffentlicht einen Bausatz, World's First Mini Computer Kit to Rival Commercial Modules Altair 8800. Also da können Sie für nur $300, können Sie, also save over $1,000, also für $300 können Sie sowas wie Ihren eigenen Computer basteln. Aber Sie kriegen, das ist Popular Electronics vermarktet, das von Ed Roberts erfunden. Der ist vor kurzem auch gestorben, der Ed Roberts, glaube ich, jetzt gerade in diesem Monat. Also Ed Roberts ist so der König der Homecomputer-Szene, weil er das Ding konzipiert hat und dann als Bausatz zur Verfügung stellt. Und wenn Sie das zusammenbauen, dann haben Sie das unten links, dieses Gerät. Also so ein Kasten mit ein paar blinkenden Lampen, die gerade den Registerzustand angeben, den Sie programmieren, indem Sie sagen, Schritt 1, klick, 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 klick. Darunter haben Sie ja ganz viele Schalter. Okay, Schritt 1 programmiert, klick, weiter, Schritt 2, klick, 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 klick. Und dann können Sie nach nur 2 Stunden Programmierung haben Sie dann so ein 15 Befehlslängen im Programm. Und dieses Ding basically did nothing. Also alles, was es konnte, war, dass dann halt meine Lampe aufblinkt. Aber für viele war das also unglaublich, ganz toll. Also dass man da mit Lampen irgendwie, also vielleicht kann man so eine Lichterkette machen, die von links nach rechts läuft. Fantastisch, aber sie konnten es frei programmieren. Und in dieser Szene fragt man nicht nach dem Sinn, sondern nur, wer hat es geschafft, noch in irgendein anderes Programm zu schreiben. Da gibt es auch Filme und da gibt es Zeitzeugen, also Interviews, tolle Sachen. Aber sie hatten jetzt eine Szene, weil dieser Bausatz ist nicht selbsterklärend und die Anleitung war auch nicht besonders gut. Also gründeten sich landesweit in den USA Clubs von jungen, technikbegeisterten Männern, diese Homebrew Computer Clubs unter anderem, die sich gegenseitig halfen, wie man das zusammenbaut und wie man es dann programmiert. Und aus diesen Clubs entsteht dann halt wiederum eben durch diese Dezentralisierung und dass es viele Köpfe an einem Problem oder an verschiedenen Problemen zum gleichen Typ arbeiten, entsteht wiederum eine Szene. Bill Gates und Paul Allen schreiben das erste, also nicht das erste, sie schreiben in Basic, also Basic ist eine Programmiersprache, wo sie mit ganz normalen englischen Wörtern was programmieren können. Und die würde dann übersetzt in diese Altair. Sie entwerfen es auf einer PDP-11, haben überhaupt gar keinen eigenen Altair zu Hause, fliegen zu Ed Roberts und bieten ihm das an. Und dort wird es zum ersten Mal auf dem echten Gerät getestet. Es funktioniert. Und sie sagen, na gut, Basic 1.0. Wir haben eine Firma, die heißt Microsoft und die vermarktet eben dieses Basic. Und damals war es üblich, diese Hacker-Community, nicht Information should be free, dann so ein bisschen doch wie Free Beer. Wenn einer ein Programm schreibt und mitbringt, das wird wieder kopiert. Und also jeder, der so eine Rolle mitbringt, muss zumindest eine Kopie davon ziehen, bevor es wieder zurückgibt. Und so Software verbreitete sich, aber Software war einfach ein Beiprodukt oder es war kostenlos, weil man es verlustfrei kopieren konnte. Das ist ja bis heute die große Diskussion, die darum entsteht, was ist jetzt der ökonomische Wert? Die Papierrolle ist es nicht, es ist aber auch nicht wie ein Brötchen. Brötchen können Sie essen oder verkaufen, nicht beides. Hier geht beides, Sie können es irgendwie weitergeben und behalten. Digitale Informationen, nicht die konkrete Rolle, aber um die ging es nicht. Vielleicht um diese, weil das ein historisches Dokument ist, aber ansonsten geht es nur um die Informationen da drauf und die sind verlustfrei kopierbar. Und jetzt schreibt Allen und Gates schreiben dann einen Brief an die Community, ihr stehlt Software und das ist unsere Arbeit und wir wollen davon leben und ihr solltet das kaufen, wie anderes auch. Und es entsteht eigentlich zum ersten Mal die Softwareindustrie. IBM hat es ja bis zum Schluss verpennt, weil für IBM Software immer eine Zugabe war. Sie sagen, ihr mietet unsere Maschinen und ihr mietet den Service und die Software, die schreiben wir für euch, ist kein Problem, kümmert euch nicht drum. Also die ist eigentlich wirklich verschenkt. Und für diese Homecomputer-Szene ist es auch erstmal, das geht halt mit. Und hier also stehen jetzt zwei auf und sagen, nein, Software, da steckt auch Arbeit drin und da steckt Zeit dahinter. Das sollte bezahlt werden, wie andere Dienstleistungen auch. Der Streit schwelt bis heute. Also diese ganze Frage nach Raubkopierer sind Verbrecher, geht es faktisch um die Frage, was machen wir mit einem Medium, was verlustfrei und ohne ökonomischen Schaden, ohne direkten ökonomischen Schaden kopiert werden kann, ist es das Gleiche wie im Supermarkt, was mitgehen zu lassen. Und das ist bis heute, denken Sie an diese ganze Tauschbörsendiskussion, es ist nicht so trivial, wie man das meint, ja klar, es ist ein Verbrechen oder es ist natürlich illegal. Also illegal ist es, aber kann man den ökonomischen Schaden, der dadurch entsteht, irgendwie anders kompensieren. So, also die Diskussion fängt in dieser Zeit an. Lee Felsenstein ist noch zu nennen, der erste Leiter des Homebrew Computer Clubs, der hier den Sol baut für $1,000, nicht? Also da haben sie ihren tragbaren Computer. Der Osborne 1 ist so ziemlich genau das, was im Xerox Park sich vorgestellt wurde, was jetzt einfach möglich ist, auch zu bauen. Der Display ist halt ziemlich klein, aber so, genau sowas. Ich glaube, der wiegt nur 12 Kilogramm. Das wäre so der erste Laptop. Nicht? Sie können es zuklappen und dann haben Sie so ein kleines Köfferchen, was Sie mittragen. Und er verkauft ihn auch so, also mit mäßigem Umsatz, aber Lee Felsenstein. Das sind jetzt solche neuen Firmen, die entstehen. Oder eben neue Köpfe, die diese neue Technik auch benutzen und eben an diesen Sachen selber basteln. Hier ist nochmal Basic, the People's Language. Die People, ne? The Hobbyist, price is crucial, nicht? Also der Hobbyist, der guckt immer aufs Geld. Speed and reliability are secondary. The user's time and effort may essentially be considered to be free, nicht? Das sind Leute, die haben wenig Geld, aber viel Zeit. The primary motivation is entertainment in its broadest sense. Es geht nicht unbedingt um sinnvolle Anwendungen. The hobbyist environment tends to be a non-competitive one in which enthusiasts readily share solutions to problems as soon as they are discovered. Das gehört auch zu der Szene dazu. Also Bill Gates und Paul Allen, die wollten Geld machen, die teilen das nicht so gerne mit. Aber die meisten sagen, also ich habe ein Problem gelöst, hier habt ihr die Lösung, ist für alle. Es geht nicht darum, dass ich erfolgreicher bin, also give credits to me im Sinne von, sagt, dass es von mir ist, aber es geht was alle an. Use computers for people, not against them. Also das ist ja auch die 70er Jahre, da passt das sowieso rein. Und da ist Basic wirklich eine Programmierung, heißt ja auch Beginners All Symbolic Instruction Code. Also Basic ist so die erste Sprache, mit der man Leute konfrontiert, weil sie sehr einfach verständlich ist. Also heute würde man sagen, die ist zu alt, also es gibt in Basic schlimme Dinge, die sie machen können. Aber Basic ist eine sehr simple Sprache, mit der sie auch Kinder ans Programmieren heranführen können. Wurde auch lange Zeit gemacht. No more Fortran, denn Fortran ist so die Alternative. Das ist Formula Translator, also da ging es um Formeln, das ist die Sprache der Mathematiker. Also Basic ist nicht ganz anders, oder Fortran ist nicht ganz anders, aber Fortran ist doch deutlich kniffliger als Basic. Das ist so eine Entwicklung halt in so einer Homecomputer-Szene, aus der dann was entsteht, nämlich der erste Personal Computer, dass Steven Wozniak und Steve Jobs sich zusammentun und erstmal den Altair vermarkten, dann aber sagen, das können wir besser. Der Altair hat keine vernünftigen Interfaces. Also Sie sehen, ne, diese Schalter, um da Programmbefehle einzugeben, das lohnt sich nicht. Also bauen Sie aus den gleichen Teilen oder aus anderen Teilen, also was halt 76 waren wir ja wieder einen Schritt weiter, was dann verfügbar ist. Also basteln Sie nicht so hier auf so ein Brett genagelt Ihren ersten Personal Computer, Apple, und gründen eine Firma in der Garage von Steve Jobs und nennen sie Apple. Gibt es verschiedene Herkünfte, was das ist. Und bite into an Apple for nur $666. Das ist wieder so ein symbolischer Preis. Also warum 666? Naja, also das ist passt auch in die Zeit, dass man da mit diesen Preisen auch was ausdrückt. Und sie finden einen Computerhändler, der das auch anbietet, also der irgendwie so ein Dutzend aufkauft. Und die sagen, wir waren total glücklich, jemand wollte unsere Produkte haben, und gründen Apple Computer. Hier sieht man dann noch den ersten, nicht liebevoll aus Laub, aus Holz gesägt zusammen. Ist inzwischen so auch so ein Museumsstück. Wobei es gibt jetzt auch wieder, also zu irgendeinem Geburtstag gibt es jetzt auch wieder Apple aus Holz. Können Sie sich ja auch selber zusammenstecken. Das ist der erste Home Computer, wo Sie das fertige Produkt kaufen und nicht den Bausatz. Also, das ging darum im Homebrew, das konnten nicht alle machen, was da passierte. Und dieser Bausatz wird jetzt halt also im Prinzip im Vorfeld zusammengefügt und dann verkauft. Der große Erfolg wird dann aber der Apple II sein. Hier sieht man Steve Jobs und Steve Wozniak, die sich das da vorstellen. Hat 8 Kilobyte Hauptspeicher, das ist schon eine ganze Menge. Eine 143 Kilobyte Floppy, die sieht man da rechts. Und ein Fernsehgerät als Ausgabe. Das ist also 1977, kommt er auf den Markt. Er hat auch ein Kassettenlesegerät, um Daten einzulesen. Und das Hauptargument für so ein Apple ist, es läuft VisiCalc drauf. Das ist ein Tabellenkalkulationsprogramm. Und jetzt entdeckt plötzlich, also wieder diese Business People entdecken jetzt, dass Homecomputer nicht nur so eine Spielerei ist von so einer kleinen Szene von Technikbegeisterten, sondern man kann damit was machen, man kann damit richtig arbeiten und zahlen und seine ganze Welt halt, seine Buchführung kann man auf diesen Rechnern machen, die ja doch verhältnismäßig billig sind. IBM hat hier das noch gar nicht entdeckt. IBM ist immer noch in ihrem Mainframe-Markt, die steigen ja erst 3-4 Jahre später ein, rollen den Markt dann aber auch entsprechend auf. Also jetzt haben wir einen Homecomputer wirklich für den Heimanwender. Die werden jetzt so ein bisschen Personal Computer, auch wenn es den Begriff noch nicht gibt. Und Steve Wozniak ist vor allem so der brillante Kopf dahinter, der es schafft, mit sehr wenigen Speicherbausteinen solche Systeme auch zusammenzustellen. Und ein großer Vorteil des Apple II war dann auch, dass sie eben so einen Bus haben, in den sie solche Speicherkarten reinstecken können. Das heißt, jeder konnte auch seine eigenen Zusätze da basteln und dort anschließen. Das ist so ein bisschen eben diese offene Kultur, dass man sagt, wir legen alles auf, also wir öffnen das System, dass andere, selbst wenn die das dann verkaufen und nicht wir, dass die anderen das benutzen können. Ja, und der große Durchbruch kam dann 1984 mit dem Macintosh. Hier passiert was, dass nämlich Ende der 70er Jahre verramscht Xerox seine Produkte und Steve Jobs fährt hin zum Xerox Park und schaut sich das an und sagt, sieht toll aus, will ich haben. Und sie sagen, ja, nimm's hier, also mach, was du willst, kann da lizenzieren. Und der geht zurück zu Apple, also ich will nicht zu sehr in die Geschichte von Apple eingehen, also sie entwickeln ein Produkt, den Apple Lisa, der genauso das gleiche ist wie der Xerox Star und der Xerox Alto, also wieder ein super teurer Bürocomputer, den keiner kauft, aber Steve Jobs arbeitet mit an dem Macintosh-Projekt, Macintosh ist so eine Apfelsorte, arbeitet mit. Und was wir haben ist, der Macintosh hat eigentlich genau diese Oberfläche wie bei den Xerox-Geräten auch, also mit Icons, wo Sie draufklicken können mit Cut and Paste und Drag and Drop. Alles voll grafische Benutzeroberfläche, nichts zu tippen wie bei Unix, wo Sie immer irgendwelche Befehle eintippen müssen. Und gleichzeitig gibt es noch den Laserwriter und Aldus PageMaker. Das ist ein Programm, damit können Sie, sagen wir mal, Zeitungen, Flugblätter, sowas auf dem Bildschirm layouten, auch so ein VisiVig-Ding. Haben gleichzeitig noch eine vernünftige Schriftverwaltung, also Buchstaben, und das Ausgeben. Und der Apple Macintosh, kann man sagen, ist kommerziell schon ein Flop. Aber er findet seine Nische bei den Gestaltern, diesen ganzen grafischen Leuten, die Computer mit Computern arbeiten wollen oder sollen, aber eigentlich gar nicht Befehle lernen wollen, wie sie sich durch diese Directory-Strukturen arbeiten, sondern die wollen direkt ran und die denken auch visuell. Und insofern hat Apple lange Zeit, das hat sich ja in den letzten Jahren wieder ein bisschen verschoben, als Marktnische immer so diesen Design- und Werbebereich und diese Kreativbranche für sich gehalten, weil sie einfach ein Produkt rausgegeben haben, was sehr visuell orientiert ist. Im Gegensatz zu Microsoft, die ja dann recht bald mit IBM ins Geschäft kam und MS-DOS rausgeben, die immer sehr technikverliebt waren und eigentlich an so ein Publikum richteten, die gerne komplizierte Befehlsketten kennen wollte. Also eigentlich diese Homecomputer-Szene. Und die entsteht jetzt, also die Homecomputer selber entwickeln sich weiter. Hier, das sind so die europäischen, die Dinge, die Modelle, die in Europa beliebt sind, also insbesondere die Commodore-Reihe. In England ist es die Sinclair, von Sinclair, der ZX81, ZX Spectrum. Da gab es noch jede Menge andere von Texas Instruments, von Dragon und so. Und damals war halt genau die Frage, welches Gerät nimmt man? Sehr berühmt in der Zeit eben die Commodore. Also in Europa und insbesondere Deutschland ist es eine sehr große Szene gewesen von Leuten, die halt mit diesen Commodore-Rechnern in den 80er Jahren gearbeitet haben. Und da auch, na, das waren wieder so Geräte, da war alles in einem. Also es gab noch einen Fernsehausgang, man konnte eine Datasette anschließen, also ein Kassettendeck oder eine Floppy, das waren eben Disketten. Disketten kennen Sie noch? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, hört ja auf, seit 10 Jahren geht das mit den Disketten ja rapide abwärts und also in wenigen Jahren sitzen hier Menschen, die sagen, Disketten, meine Eltern haben mal Disketten benutzt, ich aber nie. So können Sie sich das vorstellen, also das waren die Vorläufer, das waren dann halt größere Disketten, und aber Datasetten, Sie haben wahrscheinlich nie mit Kassetten gearbeitet, oder? Um Computer mit Informationen zu füttern. Das sind halt diese Homecomputer-Szene, und jetzt entdeckt IBM den Markt. IBM, die sehr gebeutelt wurden, weil sie halt also inzwischen gezwungen werden, gerichtlich gezwungen werden, ihre Hardware auch zu verkaufen. Die sagen, also da hat sich was getan in den Büros. Plötzlich wollen die Leute unsere Terminals gar nicht mehr so sehr, sondern sie haben halt diese anderen Rechner, so Apple zum Beispiel, Rechner, die nachgefragt werden. Und sie nutzen ihre Vertriebskanäle und pushen halt den IBM PC, also Personal Computer, auch auf den Markt mit Charlie Chaplin als Werbeikone, mit dem Intel 8088, also dem Nachfolger von dem 4040, 64 Kilobyte Speicher, 360 Kilobyte Floppy oder eine 5 Megabyte Platte, das war schon, also eine Festplatte, das war schon wirklicher Luxus. So, und die brauchen jetzt aber ein Betriebssystem dazu, Unix läuft darauf nicht. Und da sie aber sagen, naja, das mit diesen mit der Software, das muss halt irgendwie, das machen wir ein Outsourcing und treffen sich mit der Firma Microsoft. Und da gibt's also, die Anekdote ist, dass sich, also das, die im Silicon Valley, nicht, also diese Garagenbastler aus der Hippie-Szene, da kamen diese IBM-Leute immer im blauen Anzug und überlegen sich, okay, wie können wir mit denen reden? Also haben sie sich irgendwie T-Shirts und Jeans angezogen und Paul Allen und Bill Gates saßen da, jetzt kommen so die Wichtigen, das wird der Vertrag unseres Lebens, und haben sich dann in T-Shirt, in Anzug und Krawatte geworfen. So dass sich also beide so, um dem anderen zu gefallen, irgendwie den lokalen Gebräuchen angepasst haben. Und haben dann relativ schnell, sind dann handelseinig geworden, und Microsoft gibt das Disk Operating System, DOS, versprechen das zu entwickeln, kaufen das dann bei irgendeinem anderen, dem sie nichts von dem IBM-Deal verraten. Er nannte es Quick and Dirty System. Und so war es auch. Also das MS-DOS der Urzeit war wirklich ein fürchterliches, zusammengefrickeltes Zeugs. Und IBM, also es wird angeboten und IBM, sie fragen hier, wollt ihr das kaufen? Oder IBM will es gar nicht wirklich kaufen und sagen, nein, ach, das hier, wir machen eine Lizenz, also ihr kriegt immer so ein bisschen Geld dafür, das ist eigentlich, diese Software, das ist nicht so wichtig. Und das ist der Anfang vom Untergang von IBM und der Anfang vom Aufstieg von Microsoft, weil jedes Gerät wird ein MS-DOS mit haben, aber später wird nicht jeder einen IBM-PC kaufen, die sind sehr teuer, sondern es gibt sehr so viele Klone dann gerade aus dem asiatischen Raum, aber alle haben MS-DOS. Beim Apple gibt es auch so eine Geschichte, dass nämlich Wozniak bei Hewlett-Packard arbeitet in der Zeit, als er diesen Apple entwickelt und es gibt so eine Vertragsbestimmung, alle Erfindungen, die sie während ihrer Anstellung machen, gehören uns. Und dann haben sie jetzt diesen Apple und sagen, oh shit, jetzt wollen wir den verkaufen, aber eigentlich gehört er Hewlett-Packard. Dann geht also Steve Wozniak zu seinem Chef und sagt, hören Sie zu, ich habe hier dieses Gerät, das gehört eigentlich Ihnen. Wollen Sie das haben? Der guckt sich das an. Was kann es? Was ist es? Nö, brauchen wir nicht. Ach, Computer. Also diese kleinen Computer, das ist kein Markt. Und also die Computergeschichte ist voll von solchen Fehleinschätzungen, weil man überhaupt nicht das Potenzial sieht. Heute aus zurücksehen würde man sagen, ja, wie konnten Sie nur das übersehen? Aber aus der Zeit dachte man in ganz anderen Kategorien. Wie gesagt, hätte man es in den 19. Jahrhundert gesagt, dann wäre man so um 1971 im Pferdemist erstickt. Und so ist es halt auch mit den Computern, dass sie Sie erinnern sich an den Spruch, werden weniger als eine Tonne wiegen. Und so ist das hier auch. Also Homecomputer ist kein Markt. Keiner braucht einen Computer zu Hause. Bill Gates träumt von dem Computer on everyone's desktop. IBM träumt davon auch, aber zielt erstmal auf die Büros. Hier sieht man noch so ein paar technische Ausstattungen. 8-Bit-Datenbus, also 8-Bit gleichzeitig können Sie übertragen. Eben der Hauptspeicher, monochromer Bildschirm. Inzwischen ganz klar ist das ein Rasterbildschirm. Also diese Technik hat sich durchgesetzt, einfach weil Speicher billiger ist. Floppy-Laufwerke, 10 Mega, sogar hier eine 10 Megabyte-Platte, wenn man das möchte. 10 Megabyte ist, also wahrscheinlich ist das eine SM. Nein, das passt auf Ihr Handy. Also da passen ja wahrscheinlich inzwischen 180 Megabyte drauf. Also es ist ein lächerlich geringe Größe, aber für die damalige Zeit, die Programme haben ja auch nicht so viel verbraucht. Also hier noch was nicht, also zum Aufbau, ich springe das mal drüber, aus zeitlichen Gründen. Interessant hier, nicht? Fängt an, Wachstum der Komplexität, 8088, 8086, 286, 486, Pentium Pro, Pentium 4, also ich habe einfach nur mal die ersten sechs wichtige genommen. Was man hier sieht, ist eben, das eine ist die Dinge werden kleiner, also die Chips werden nicht notwendig größer, aber die Packungsdichte wird größer. Moore's Law spielt hier rein. Das Problem ist aber, das skaliert nicht beliebig. Also hier sehen Sie mal bis 2003, wie viele Transistoren packen Sie auf so einen Chip drauf. Das Problem ist einerseits, wir kriegen es nicht mehr sehr viel kleiner, weil die Belichter sind zu langwellig. Das andere ist Stromverbrauch. Also die Dinger werden immer heißer, weil so wir ja immer Reibungsverluste haben. Und wenn Sie so viele Transistoren unterbringen, dann wächst einfach die Temperatur oder die Verlustleistung. Und irgendwann, also das ist hier, ne, 2000, also so, es hätte schon passieren müssen, aber irgendwann wird es zu groß, dann fängt man an zu kühlen. Also inzwischen verbrauchen wir ja Strom, um den Verluststrom wieder loszuwerden. Also ganze Kraftwerke kann man damit betreiben, nur die Kühlung von Computern laufen zu lassen. Also das ist in Rechenzentren durchaus immer ein Problem gewesen, dass sie also riesige Klimaanlagen brauchten, um die ganze Abwärme abzuführen. Inzwischen gibt es die Überlegung, wie können wir also diese Wärme nutzen, um vielleicht Heizung zu betreiben. Aber es ist keineswegs ein vernachlässigbares Problem. Das ist einer der Gründe, warum das mit der Prozessorleistung irgendwann nicht mehr weitergeht, weil wir gar nicht, also wir können die Taktrate nicht hochschrauben, also von Gigahertz, irgendwann ist auch da Schluss, weil diese Dinger einfach durchbrennen. Jetzt ist die nächste Überlegung Wasserkühlung, Ölkühlung. Vor 5 Jahren war das noch völlig albern, das waren so durchgeknallte Selbstbastler, die an Wasserkühlung von PCs denken. Heute können sie ganz kommerziell Grafikkarten mit Wasserkühlung kaufen, aber Wasser und Strom, das passt nicht so gut zusammen. Also es ist ein irrer Aufwand wird betrieben, um die Wärme wieder abzuführen. Also das ist ein grundsätzliches Problem bei Personal Computern oder bei Computern überhaupt. Wie geht es eigentlich weiter? Das Problem der Skalierbarkeit. Irgendwann, vielleicht saturiert es ja auch irgendwann, dass dieser exponentielle Wachstum muss ja auch irgendwann wieder aufhören. Aber das sind solche Gründe, warum man da nicht beliebig weitermachen kann. So, vielleicht noch ein paar Anmerkungen. Steve Jobs selber verlässt Apple, weil er ein schwieriger Mensch ist, also sehr autokratisch. Fliegt eigentlich raus, nicht? Weil er irgendwie nicht teamfähig ist. Versucht Next Step nochmal in den Markt zu kommen, schafft es aber nicht. Aber sie entwickeln ein sehr innovatives Betriebssystem auf Unix-Basis, was dann wiederum später von Apple wieder aufgekauft wird und Steve Jobs kommt zurück. Also Mac OS X läuft eben auf Unix-Basis, aber im Grunde genommen immer noch, das ist so Unix verkoppelt mit dieser alten Xerox-Technik. Und Steve Jobs selber gründet Pixar mit, also diese Firma, die jetzt von Disney gekauft wurde, die sehr nette Animationsfilme macht und führt dann Apple eigentlich durch den iPod und das iPhone und jetzt das iPad, wird man sehen, einfach raus aus dieser Computer, also sie sind gar nicht mehr primär Computeranbieter, sondern inzwischen so ein Medienanbieter. Also das ist so die Geschichte. Auf der anderen Seite, Bill Gates gründet Microsoft, wird der reichste Mann der Welt für viele Jahre. Es ist immer mal wieder abwechselnd, je nach Dollarkurs, glaube ich, mit auch einer sehr aggressiven Produktpolitik, indem er also bestimmte Produkte einfach durchsetzt und die Anbieter dann zwingt, dass sie andere Sachen nicht nehmen, sonst könnten sie nicht. Und sie besetzen den Markt durch Microsoft und später durch Windows. Und Windows ist ja eigentlich, Windows just copied the Mac, sagt Steve Jobs. Und da sagt Bill Gates, hey Moment, du bist zuerst zu Xerox reingegangen und hast die Stereoanlage geklaut. Kannst dich nicht beschweren, wenn ich später reingehe und den Fernseher mitnehme. Im Grunde genommen haben sie alle von Xerox das abgezogen, weil Xerox es nicht erkannt hat. Aber das führt dazu, dass Betriebssysteme heute alle sehr ähnlich aussehen. Konzeptionell ist da gar nicht so viel hinzugekommen. Also es gab dann den Papierkorb, wo man Dokumente reinwirft. Also da streiten sich darum, wer den erfunden hat. Aber diese ganze Einteilung in Icons und in Folder, das geht direkt zurück auf die Erfindung am Xerox PARC. Und bis heute, und jetzt allmählich ist Ende, verschiebt sich jetzt ein bisschen, nicht? Also diese Tablet-PC hier aus den 90er Jahren, oder Ende der 90er Jahren, ist super cool, also immer gescheitert. Aber es, man sieht ja, es gibt die Tendenz, die Computer werden einfach immer kleiner und handlicher. Und jetzt sind wir gerade an so einem Ding, wo wir sagen, vielleicht brauchen wir jetzt neue Interfaces. Wir haben jetzt diese Berührungsinterfaces. Also wir müssen nicht mehr mit Maus und Tastatur arbeiten. Bei dem Tablet-PC mit Stift allmählich verschiebt sich da was. Hier eine Palm Computing fängt auch schon in Anfang der 90er an. Erst monochron und dann, wie es immer so, es wird dann immer kleiner und handlicher. Und also allmählich kann man sagen, geht es soweit, ich denke durch diese Handy, also dass die Leute einfach jetzt ja gar keine Handys mehr in der Tasche haben, sondern Computer, mit denen man vielleicht auch telefoniert, also die klingeln manchmal, aber im Grunde genommen sind es Medienmaschinen, sie können da ihre komplette Bürosoftware drauf laufen lassen, die haben genug Speicher und sind inzwischen schnell genug, dass man damit eben auch Multimedia-Anwendungen machen kann. Und da ist Apple jetzt wieder recht weit vorne, weil sie gute Produkte anbieten oder zumindest attraktive Produkte. Hier ist so ne, von allen IBMs Think Tank, das wäre auch so ein Computer. Hier sind einfach mal so Designmodelle, die im Zweifel nicht auf den Markt kamen. Der Itzi. Das Spannende am Itzi ist, dass er 98 gedacht wurde und von der Optik ähnlich aussieht wie das, was wir heute haben. Der Tablet PDA, auch wasserdicht, kann man irgendwie mit surfen. Diese Vorstellung da mit eingebauter Kamera, also auch das sind solche Erfindungen um die Jahrtausendwende, eher als Prototypen gedacht. Das Ziel ist sowas, was schon Dick Tracy hatte, nicht? Also die Computer am Handgelenk. Sie erinnern sich an den Taschenrechner von Casio, Watch Computing. Es gibt die Swatch Talk seit 2001, also das Telefon am Handgelenk gibt es schon, dann den Fernseher am Handgelenk, aber wer will denn den Herrn der Ringe auf dem Handgelenk sehen? Also das ist also wenig attraktiv. Für die Bildtelefonie kann es was werden. Oder das Samsung Watch Phone 2003. Inzwischen gibt es das hier, das ist so ein Handy GM500, also oder hier noch so eins. Ich habe mal so ein paar Bilder mitgebracht. Also die Tendenz geht, es wird kleiner. Und dieses Ding kann, nicht? Also hat ein Touchscreen, 128 Megabyte, Triband, also Sie können in jedes Netz gehen, Bluetooth, GPS, WAP, E-Mail, MP3, MP4, also das alles kann diese Uhr. Dann ist aber wieder die Frage der Größe der Eingabe, Größe der Ausgabe. Gelöst hat es hier T-Cube von 2004, auch so ein experimenteller Computer, der sagt, also ja, der Computer ist nur dieser gelbe T-Würfel. Und diese ganzen der hat einfach nur noch Interfaces. Also Sie können da einen Monitor anschließen, Sie können USB, eine Tastatur anschließen. Er hat sein eigenes Betriebssystem, seinen eigenen Prozessor, ist wiederum so ein Ding, es funktioniert kaum. Und vielleicht so als vorletztes Bild der Pico Tux, der kleinste Computer der Welt für lange Zeit, der im Grunde genommen nur einen Netzwerkausgang hat und irgendwo ist da der Prozessor und einen seriellen Eingang. Also das ist so, und noch eine Stromversorgung. Und ansonsten, das ist, glaube ich, ein vollständiger Server, auf dem ein Linux läuft. Nur jetzt hängen wir daran, wir kriegen es nicht kleiner, weil diese Stecker so groß sind. Also ne, irgendwo müssen die Stecker ja rein. Und das ist so das eine. Und vielleicht noch, um Alan Kays Vision nochmal zu sehen, dieser One Laptop per Child, diese Aktion mit der Kurbel. Also kostet inzwischen, war mal der $100-Laptop, kostet jetzt $200, wird in Drittweltländer eigentlich nur an Governments ausgegeben. Sie können aber einen kaufen und wenn sie einen verschenken. Also wenn sie zwei kaufen, kriegen sie einen. Und das geht darum, dass man in Drittweltländern diese Rechner verfügbar macht. Also Schulen ans Netz kann man sagen, aber was machen sie, wenn sie kein Netz haben? Dieses Gerät hat zwei WLAN-Antennen, die vernetzen sich untereinander. Und wenn sie ganz viele haben, eine ganze Stadt hätte diese Dinger, dann hätten sie sozusagen ein lokales Netz in der Stadt. Wenn sie keinen Strom haben, können sie eben kurbeln oder drehen und haben dann für 10 Minuten Stromversorgung. Das Ding muss robust sein, wenn es mal hinfällt. Und also die haben an sehr viele Sachen gedacht, lassen halt dieses diese Software drauf laufen, die sie programmieren können, wo sie jederzeit, also das ist auch, die Ideen sind das aus den 70ern und Alan Kay hat gesagt, wenn es etwas gibt, was dem Dynabook ähnlich ist, dann dieses. Und man hofft einfach, den Zugang zur Informationsgesellschaft, gerade auch für Schüler und Schülerinnen in Drittweltländern oder in Schwellenländern, damit zu ermöglichen. Und hier so als letztes der OLPC, also One Laptop Per Child Nummer 2, XO2, nicht? Damit schließt sich dann der Kreis, also mit so einem Touchblatt, und wo sie welche zusammenschließen können, wo sie zu zweit dran arbeiten und immer noch der Traum, Bildungsgüter Menschen verfügbar zu machen. Was daraus wird, wird man sehen, aber das ist einfach so eine Weiterentwicklung, dass man die moderne Technik nimmt. Und jetzt ist die Frage, wie können wir es so preiswert machen und so robust, dass man es auch unter widrigen Bedingungen einsetzen kann. Gut, damit beende ich die heutige Vorlesung Personal Computer, so ein bisschen Aussichten und Entwicklungen. Und nächste Woche steigen wir dann ein in die, fangen wir wieder vorne an, wieder beim Whirlwind. Und da geht es in die Geschichte der Netze und der Vernetzung. Ich danke Ihnen.